Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche erneut unser Partner, die Kollegen von CrossEngage aus Berlin. Eine junge Firma, die sich um das Thema Datenaggregation im Marketing kümmert. Eine Plattform gebaut hat, die alle Datenquellen eines Unternehmens in Echtzeit verknüpft. Damit Kundensegmentierung mit wenigen Klicks ermöglicht. Eine Orchestrierung aller Marketingkanäle, kann man sagen. Die Firma haben gebaut Manuel Hinz und Dr. Markus Wibben. Die beiden werden auch bei OMR natürlich im Einsatz sein, und zwar mit einer Masterclass zum Thema I got 99 problems but my CDP ain't one, wie man Customer Engagement richtig angeht. Und wer sich jetzt fragt, was CDP heißt, das heißt Customer Data Platform, genau das ist CrossEngage. Außerdem gibt es einen Stand von CrossEngage, da gibt es auch ein Buch von denen, das man sich mitnehmen kann. Es dreht sich halt alles um Customer Relationship Management und Customer Relation. Und das ist ja nun wirklich ein sehr, sehr sinnvolles Thema in diesen Zeiten, wo man jeden Kunden teuer bezahlen muss bei Google und Facebook. Die Kollegen wissen, wie es geht. Wir kennen sie eine ganze Weile. Denkt an CrossEngage, wenn es um CRM geht.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Ganz kurz, bevor es gleich losgeht, quasi direkt aus Tötensinn. Wie immer, was war bei uns diese Woche? Wir haben ein neues Podcast-Format angekündigt, also vielmehr hat es Tim Mälzer angekündigt, und wir sind dabei, sein Produktions- und Vermarktungspartner, haben das gemeinsam mit entwickelt, nehmen das auch hier auf im Schanzenviertel in Hamburg, wo ja der Tim sein Restaurant hat, die Bullerei, und wir unser Büro, also bei uns im Studio, nehmen wir das halt auf. Das Ganze heißt Fiete Gastro. Es geht um Gespräche mit Tim rund um Kochen und verschiedensten Überraschungsgästen. Also seid gespannt, Ende des Monats nach Ostern, wie gesagt, der erste Fiete Gastro Podcast, und demnächst auch Tim hier bei mir nochmal im Podcast, das alles schon geplant. Ansonsten hatte ich gestern Abend ein sehr unterhaltsames Abendessen mit dem Hamburger Rapper Jizzes von 187. Das geht auch da wieder um einen Artikel, den ich gerade schreibe über die ganzen 187-Entwicklungen, die Straßenbande, eine sicherlich der größten Musik-Acts der heutigen Zeit, machen die ganz großen Hallen voll und machen eine ganze Menge bei Instagram, und das wollte ich besser verstehen und mache dafür ein Magazin, das demnächst verkauft wird vom Hamburger Abendblatt unter meinem Namen. Das heißt dann wirklich Philipp, dieses Magazin. Da stehen halt verschiedene digitale Geschichten, sagt man so, drin, und die meisten haben Redakteure vom Hamburger Abendblatt geschrieben, mit uns gemeinsam abgestimmt, aber einen habe ich selber geschrieben, und das ist die über 187 und deren Behind the Scenes, ein bisschen Background, was die so machen, wie die so groß geworden sind, wer die sind. Und da war ich ja vor kurzem in New York und jetzt gestern nochmal den Kollegen getroffen. Also freut euch drauf. Wer beim Festival ist, kann das Magazin direkt dort kaufen. Ansonsten gibt es in Norddeutschland an Kiosken und Tankstellen und so dieses Philipp-Magazin mit dem Artikel. Und ja, ansonsten schreibt uns eine Mail, wenn es erscheint irgendwie Anfang Mai, wenn ihr es lesen wollt, werde ich es nochmal alles hier ausführlich erzählen. Jedenfalls gestern schon mal spektakuläres Abendessen sozusagen. Und jetzt geht's spektakulär weiter. Wir durften nämlich, oder ich durfte vor kurzem den Dieter Bohlen treffen bei sich zu Hause in Tötensinn. Sind wir also hingefahren zu seinem Haus, seinem größeren Haus, natürlich schon ein sehr, sehr nettes Haus, haben da geparkt und dann auch an der Haustür ganz brav unsere Schuhe ausgezogen und sind dann mit unserem Videographer und Podcast-Aufnahmekollegen auf Socken quasi hochgelaufen, die Treppe ins Studio, wo der Dieter seine Musik aufnimmt, einspielt und seine ganzen goldenen Schallplatten und Pokale sozusagen hängen hat. Ich glaube, niemand hat im Musikbusiness mehr abgeräumt in den letzten Jahrzehnten als er, und vor allen Dingen nicht nur im Musikbusiness, sondern auch im Fernsehbusiness. Darüber haben wir gesprochen, dass er sozusagen ja zwei Branchen dominiert und ja, unfassbar erfolgreich ist, nicht immer die Anerkennung bekommen hat für den Erfolg, den er hat, muss man ganz klar sagen. Darüber haben wir gesprochen, über, wie gesagt, seine Anfänge, wie es alles losging mit ihm als Produzent, als Musiker, über ihn dann sozusagen als echten Musikstar, dann als Fernsehstar, als Juror, über die Formate, die er gemacht hat, Supertalent, DSDS, mittlerweile auch als sicherlich relevanten Influencer, 1 Million oder über 1 Million Follower bei Instagram, gerade wieder eine neue Nummer 1 Hit mit Capital Bra, einfach wirklich ein verrücktes Leben. Und ja, wir sind sozusagen von A bis Z durch sein Leben durch und haben da wahnsinnig viel, finde ich, Neues gehört. Und ich hatte eine echt gute Zeit. Ihr werdet es hören. Was? Heute zu Gast in Tötensinn, Dieter Bohlen. Moin, Dieter.
Hallo.
Ich habe dich gerade gefragt, ob du wissen möchtest, wer wir sind. Du hast gesagt, nein, ich lache da auch ein bisschen nach.
Nein, weil Namen sind so...
Schall und Rauch.
Ja, weil ich, es kommt ja darauf an, wie die Leute so drauf sind, ob der jetzt Peter Müller heißt oder Jean-Jacques, scheiß mich tot, ist mir relativ egal. Ja.
Also jedenfalls danke, dass wir hier sein dürfen.
Kein Problem.
Sag mal ganz kurz zum Einstieg, wir machen also ein bisschen das ganze Leben Dieter Bohlen als Produkt, als Unternehmer, als Künstler am Ende. Alles ging los, du hast BWL studiert. Bist Diplomkaufmann tatsächlich. Und dann hast du angefangen, irgendwie zu produzieren, nebenher schon. Aber der große erste Durchbruch war Modern Talking, ne?
So war das, ja. Ich meine, also ich gehörte ja noch zu den Leuten, sag ich mal, ich habe mir Gedanken drüber gemacht, was ist Plan B? Ich hatte eigentlich so mit 6, 7, als das mit der Musik losging, schon immer den Traum, Musik zu machen. Und solche Träume sehe ich ja die ganze Zeit bei DSDS. Die haben aber meistens eben keinen Plan B. Oder meistens ist es sogar umgekehrt, dass viele nix auf die Reihe kriegen und dann ganz am Ende auf einmal glauben, oh, jetzt werde ich Musiker, ja. Und bei mir war es eben so, ich war eigentlich vom Herzen immer Musiker und habe dann irgendwie so mit 8, 9 dann auch meine Instrumente gespielt, angefangen zu spielen, Gitarre erst und dann Orgel und so weiter. Und mit 16 mit John Mayall, das war so ein Blues-Mann hier in Hannover, zum Beispiel in der Stadthalle schon gespielt, in Onkel Pös Carnegie Hall gespielt und so weiter. Aber der Hintergrund war immer, ich habe gezweifelt, ob das so klappt, ob die, sag ich mal, du kannst ja einen Faktor nicht beeinflussen, der heißt Glück. Du kannst irgendwann zwar Glück erzwingen über eine lange Strecke, irgendwann, glaube ich, hat der tüchtige Erfolg. Aber ich wusste das nicht so und deshalb habe ich gedacht, dass so ein Worst-Case-Szenario, was ich immer habe bei allen Sachen, also ich mache immer, was passiert, wenn alles scheiße läuft. Und das war eben, okay, dann werde ich irgendwie Anlageberater, also Steuerberater. Und dazu brauchtest du natürlich irgendwie ein Studium, ein abgeschlossenes. Und habe damals dann eben auch in Göttingen ganz gruselige Fächer belegt, ja.
Also Controlling und so.
Organisation und Leitung, Finanzierung, Steuern.
Aber kein Marketing.
Doch, Marketing auch. Okay. Aber war nicht so mein Hauptfach.
Und wann war das, als du gemerkt hast, okay, ich werde jetzt als Musiker irgendwie, es reicht, ich komme durch, es wird mein Leben?
Naja, ich meine, ich habe 5,5 Jahre in Göttingen studiert und habe also in den ganzen 5,5 Jahren 3, 4 Bands gespielt, um das Geld zu verdienen fürs Studium. Und aber auf der anderen Seite habe ich angefangen mit dem Komponieren, als ich 10 war. Und so für mich eben und für meine Freundin und pipapo, das kam mir immer gut an, das hatte damals einen ganz anderen Stellenwert. Wenn man damals eine Gitarre richtig rumhalten konnte und ein bisschen singen konnte, warst du bei den Mädels richtig so wie heute DJs oder Influencer oder keine Ahnung, so also alles zusammen war ein Musiker, ja. Und das hat sich leider ein bisschen verändert in der jetzigen Zeit. Aber es war eben damals schon so, ich habe damals immer geguckt, Mensch, wie geht denn das so? Man komponiert und wie wird man dann Star? Und irgendwann habe ich dann meine Titel angefangen zu Verlagen zu schicken. Ja, Musikverlagen. Und in der ganzen Zeit, wo ich in Göttingen studiert habe, habe ich jeden Tag, glaube ich, so einen Titel komponiert.
Wow.
Und und den dann immer hingeschickt zu einem Musikverlag in Hamburg, der war in der Hallerstraße 40. Und die haben mir dann eben 5,5 Jahre immer geschrieben, dass das alles Käse ist.
Und dann irgendwann nicht mehr?
Doch, und dann gab es eben diese Geschichte. Ich hatte mein Studium fertig. Und habe mich dann überall beworben und auch bei einem Anlageberater dann eben in Emden, der mir ganz gut ist, heute da gleich so rechte Hand vom Geschäftsführer und so Steuermodelle machen und alles sowas. Und auf dem Rückweg von Emden bin ich in Hamburg vorbeigefahren und fuhr dann durch diese Hallerstraße 40, wo ich noch nie vorher war und hab dann gesehen, da guck mal, das ist der Musikverlag, wo du da immer so,
das ist Kramisches, ja.
Ja, wo ich immer die Titel hingeschickt habe. Und dann habe ich da geklingelt und habe gesagt, kann ich den Herrn Schmidt mal haben? Und zu dem ich immer die Nummern geschickt habe. Und dann bin ich da so hin und hat der, war nett, der kam runter, hey und so. Und ich sag, ja, wo ich ja immer die Nummern da geschickt und so. Und jetzt fange ich in 2 Wochen in Emden an als quasi Anlageberater. Und dann hat er mich gefragt, ja, was kriegen Sie denn da? Ja, 4.000 Mark, habe ich gesagt. Und dann ist er dann zu seinem Chef gelaufen und irgendwann nach einer halben Stunde kam er dann und sagte, ja, sag mal, für 3.000 Mark kannst du jetzt hier anfangen.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, was, ja, 3.000, okay, dann habe ich erstmal so kurz ein bisschen überlegt und so. Ja, mit 3.000 kommt man so hin. Also ich hatte damals so einen klapprigen Golf und wollte mir eine 2-Zimmer-Wohnung nehmen. Und Dann ging das los. Ne?
Aber wann war dann der erste Moment, wo es zum ersten Mal richtig Erfolg da war? Also jetzt noch kommerzieller Erfolg oder sagen wir auch Reichweitenerfolg, wo deine eigenen Lieder...
Na guck mal, ja, ich war dann ja Angestellter.
Ja, genau.
Da, und dann ging das erstmal los. Ich habe weiter komponiert, keine Sau wollte meine Titel aufnehmen. Und dann habe ich eben so mit Newcomern angefangen. Und habe dann in der Zeit dann so, sag ich mal, so 100 Singles gemacht. Und die ganz gut so im Radio überall liefen, mit den letzten, meistens so Leute, die dann entweder voll gescheitert waren, ja, die schon mal eine Karriere hatten, so die Comeback, also die dann überhaupt irgendwie gekommen sind, ja, lass den Kleinen mal. Es geht, damals hat so eine Produktion im Unterschied zu heute 10.000 Mark gekostet, ja. Und dass da einer gekommen ist und mal gesagt hat, ja komm, ich gebe dir mal, ich probiere mal kurz für 10.000 Mark was aus. Das war nicht so easy. Ja, heute setzt du dich an den Computer, ans Laptop und schraubst da irgendwie die Sachen zusammen. Das kostet ja nichts. Ja, die Leute können sich das nicht mehr vorstellen, wie das früher war. Früher hast du um 10 Uhr kam Digi Tarach, also ein Schlagzeuger, kam rein. Ja, er hat das Schlagzeug aufgebaut. Das hat so eine Dreiviertelstunde gedauert. Dann hat er auf die Bassdrum gehauen und dann hast du erstmal 2 Stunden die Bassdrum eingestellt. Dann ging die ganze 2 Stunden, ging bumm, 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 bumm. Dann kam die Snare. Puh, puh, puh. So, dann warst du so nach 3 Stunden einstellen mit dem Schlagzeug fertig. Dann kam der Bass rein. Bumm, bumm, bumm. Dann hast du das da alles eingestellt. Dann hast du da mit denen gesprochen. Das war ein Wahnsinn. Und wenn die dann einen schlechten Tag hatten, meinetwegen die Frau am Tag vorher hat die nicht rangelassen oder wer weiß was, dann haben die Scheiße gespielt und die Nummer war am Arsch. Und da waren 10 Mill im Eimer. Ja, das war von Zufällen völlig abhängig. Das war der Wahnsinn, weil es ist ja heutzutage, ist das Kacke, dann nimmst du es irgendwie neu auf. Tausch die Bassdrum, tausch das. Du kannst ja alles machen auf dem Computer. Damals war so, wenn die Aufnahme scheiße war, war scheiße. Vorbei. 10 Mill im Arsch.
Aber war der Moment, wo es durchgewusst
ist. Ja, und einer von den Fuzzis, die ich damals hatte, war Thomas Anders. Hatte ganz viele so kleine Schlagersänger. Der war absolut eben erfolgreich, los. Und wir haben auch so eben Schlager gemacht und so. Und ich hatte zwischen, weil damals war es Deutscher macht englischsprachige Musik, das war schon ein bisschen Gaga. Und ich hatte dann eben eine Nummer komponiert, in Englisch mal. Und dann habe ich... Nach dieser Single-Produktion, es war ein deutscher Schlager, hatte ich noch abends, glaube ich, so eine Stunde Zeit und habe gesagt, Mensch, kannst du das dann nicht mal kurz drauf singen? Und dann meinte er noch, ja, aber nicht, also ich will da nichts mit zu tun haben, ich bin Schlagersänger, mein Image und so, gib mir 500 Mark. Okay. Dann habe ich gesagt, ey, kann ich nicht, ich will jetzt, also, dann habe ich mir das angehört, ich fand es richtig gut. Und erst später, so ein paar Tage später, bin ich dann drauf gekommen, da diese Eunuchen da, also diese hohen Chöre, ich war immer Bee Gees-Fan und dann auch irgendwie gedacht, irgendwie was fehlte da, ja. Es war alles da, dieses Jumma hat immer Soul, Strophe war da und so, Thomas hatte das alles ganz gut gesungen und dann habe ich zum Toningenieur gesagt, pass auf, ich mache jetzt mal hier so, ich quietsch da mal drauf. Und das fanden wir dann eben echt gut. Da war aber Thomas schon gar nicht mehr im Studio. Und dann, wie gesagt, und das ist dann ja auch mehr oder weniger so das Aushängeschild gewesen. Dann habe ich die Nummer genommen, dann war die fertig. Und dann bin ich eben zur Hansa nach Berlin geflogen, habe denen das vorgespielt. Und die Produktion hatte damals irgendwie so schlappe 1.000 Mark dann gekostet, ne, mit allem. Ich habe damals nur alles selber gespielt, alle Instrumente. Außer, dass es so einmal so eine Gitarre drin, die macht... Das hat Peter Weihe gemacht und am Anfang ist so dieses Piano-Dings, das hat auch so ein anderer Typ gespielt, alle Keyboards, Bass und Schlagzeug, alles habe ich gemacht, ne? Außer auf Computer. Ne? Und deshalb hat das nichts gekostet und dann bin ich nach Berlin geflogen zur Hansa, habe denen das vorgespielt und die haben mir gesagt, okay, wir kaufen das für 10.000 Mark. Und da war ich natürlich stolz, weil ich...
9.000 Euro verdient.
Hab endlich mal ein bisschen Geld verdient für die Firma. Ich habe ja nichts gekriegt. Also ich war da ja Angestellter. Dann haben die sich das dann alles da gegriffen. Ja, und das war dann auf einmal, dann haben wir so geguckt. Dann ging das so ein bisschen in den Diskotheken los. Alle dachten, das ist eine italienische Band. Und wo eine Frau singt. Weil da gab es eben noch einen Zufall. Also früher sahen die Bandmaschinen ja so aus wie der Kasten da jetzt. Ja. Da stand eben eine Box. Also nee, da stand ein 24-Spur-Gerät und die sahen damals so aus. Und die hatten eine Vario-Speed. Ne? Das ist so ein kleiner Schalter war das. Und im Vario-Speed heißt ja nichts anderes, als das Tonband konntest du langsamer oder schneller stellen. Wofür das mal sich mal jemand überlegt hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall gab es das. Und beim Rausgehen aus dem Studioraum zum Klo bin ich gegen diesen Vario-Schalter gekommen. ich könnte jetzt auch sagen, es war meine geniale Idee, aber wie gesagt, ich bin dann dagegen gekommen und dann bumm, lief das so ein Ton schneller, ne? Also das ganze Band läuft dann schneller und dadurch werden die Stimmen höher. Und dadurch klang Thomas' Stimme damals irgendwie mehr wie eine Frau als wie ein Mann. Und das fand ich aber irgendwie, das klang geil, weil es irgendwie so außergewöhnlich war. Und es war so, es ist ja ganz wichtig beim Gesang, dass du Wiedererkennungswert hast. Und das klang eben so, man wusste nicht, jetzt, ist das jetzt eine Frau, die da singt? Ja, auch noch sehr, sehr feminin klang das, ne? Und ich fand das sexy und dann haben wir das gelassen. Und dann hatten wir auf einmal einen Mann, der klingt wie eine Frau, hinten dann die Eunuchen, einen geilen, damals einen geilen Sound. Einen ganz neuen Sound, denn der ist dann ja wirklich in ganz Europa geklaut worden von Bad Boys Blue und Dan Harrow und wie die damals alle hießen. Alle wollten den Sound. Ja, und dann ging das auch in den Diskotheken wahnsinnig ab und das war dann quasi so mein erster Hit und auch quasi kann man wirklich auch von Welthit reden, weil das Ding hat ja wahnsinnig, und das, also das macht jetzt glaube ich noch so im Monat eine Million Streams und so. Das ist
aber
schon,
aber kommerziell war das für dich dann nicht trotzdem nicht das große Ding, weil das die Rechte lagen bei deinem Arbeitgeber und du warst dann mehr oder weniger da raus oder hat das für dich auch schon Geld verdient damals?
Naja, die, wo ich nicht raus war, wo sie einen ja nicht rauskicken können, ist, ich war der Texter und der Komponist. Das heißt also, die Leute verstehen ja heutzutage irgendwie gar nichts mehr. Also das heißt, man ist so der Erfinder von dem Ding, ja. Da kann einen auch in Deutschland nicht irgendjemand rauskaufen, rauswerfen. Das sind alles Gerüchte, die da immer so durch die... Es geht nicht. In anderen Ländern ist das möglich, dass du jemand 500 Euro gibst. Ich kaufe dir die Melodie ab. Das gibt's in Deutschland nicht, ja. Aber du kannst natürlich dem Producer seine Rechte abkaufen, du kannst dem Künstler seine Rechte abkaufen, sowas ja.
Also das Lied hat dir am Ende eine Menge Kohle gemacht.
Wie bitte?
Das Lied hat dir am Ende eine Menge Kohle verdient.
Naja, also ich sag mal so, ich sag mal, wenn der Kuchen 100 war, ja, dann habe ich da vielleicht von dem ganzen Kuchen vielleicht 3-4% abgekriegt.
Und wie viel macht so ein Lied dann 100, wenn also was für ist der Kuchen insgesamt über jetzt die 20, 25 Jahre?
35,
sorry.
Ja, Multimillionen.
Also schon, wir reden über weiß nicht, 10, 20 Millionen Umsatz, aus mit dem Einlied wahrscheinlich.
Ja, Umsatz. Ja. Umsatz schätze ich bei 200, 300 Millionen.
Für das eine Lied?
Für das eine Lied.
Und dann, okay, krass.
Okay. Ja, aber da haben eben andere abgebissen, ja. Und das war eben noch die Zeit, da gab es ja noch Platten, ja. Die meisten Leute wissen ja gar nicht mehr, was das ist. Also das, was vor CDs kann sich jemand noch vorstellen, aber eine Platte ist eben so ein Vinylteil. Und das haben die Leute dann eben millionenfach gekauft, ja. Und so ein Song wie Yoma Hat Yoma Soul ist durch die ganze Welt gegangen. Und dann natürlich ist es auch nur tausende Male und abertausende Male gekoppelt, gecovert, in Werbedingern, in Werbetrailern rund um die Welt. Ich kriege jetzt pro Woche eine Coverversion-Anfrage auf die Modern Talking Team.
Okay.
Ja. Also nimmt irgendjemand auf, zum Beispiel Brother Louis, Sherry Lady, Yoma Hat Yoma Soul, irgendjemand auf der Welt nimmt es gerade auf, packt es in irgendeinen Film. Jeder, zum Beispiel jeder 80er Jahre, der irgendwo eine 80er Jahre Szene vorkommt, will sofort irgendwie so Yoma Hat Yoma Soul.
Und immer noch Tantiemen dann auch noch, also immer noch Rückläufer für dich eigentlich aus dem Lied, ne?
Ich könnte von Sherry Lady zum Beispiel leben.
Okay, weil das immer noch so häufig gespielt wird in irgendwelchen...
Genau.
Okay, wo dann über die Gebühren und so das bei dir ankommt, GEMA und so weiter.
Genau.
Okay, also das heißt, dann war das die große Zeit, Modern Talking ging dann los mit dem Lied quasi.
Ja.
Und dann habt ihr das wie viele Jahre gemacht?
Weiß ich gar nicht so lange, drei, vier Jahre war das
und
nur.
Warum? Dann habt ihr euch verstritten untereinander und dann war es vorbei.
Ja, ich habe dann natürlich sofort, ich habe mich ja immer mehr als Komponist und Texter und Produzent gesehen. Ich habe dann natürlich sofort angefangen, meine Fühler nach Amerika auszustrecken und auch natürlich nach anderen Künstlern. Und da ich ja mal ein paar Bands gespielt hatte, hatte ich so ein paar Lieblingskünstler, ja. Also habe ich damals eben in der Tanzkapelle gespielt, um Kohle zu verdienen. Da habe ich dann immer so von Smokey Sachen genommen. Und da war der Sänger Chris Norman. Bin ich nach Amerika geflogen. Ich hatte einen neuen Song geschrieben und wollte Rod Stewart haben. Der fand das nicht so richtig prickelnd.
Okay.
Und da habe ich gedacht, ja, wer singt so ähnlich? Ja, Chris Norman, also diese Stimme von Smokey. Dann hatte ich dieses Angebot, also für einen Tatort eben eine Nummer zu machen. Und da habe ich die dann genommen. Und da war auch langes Reden, ja. Und weil es war eben eine Ballade. Und als ich mit der Ballade bei der Schallplattenfirma ankam und die haben sich das angehört, haben da 10 Leute vor mir gestanden und alle so den Kopf nach unten, weil die gedacht haben, jetzt kommt der wieder mit so einem Diddle-Diddle-Diddle, so einem Popsong. Dann kam auf einmal eine Ballade und so. Und da hat kein Mensch natürlich dran geglaubt. Ich habe gesagt, Mensch, da müsst ihr doch dran glauben. Jetzt kommt jetzt am Samstag ein Schimanski. Ja, das war ja das Größte, ja. Und alle so. Und dann war wirklich am Montag, um 10 Uhr gingen die Geschäfte da los oder um 9. Und um 9.20 Uhr oder so war die Platte ausverkauft, ja. Und es ging dann, wochenlang war das Ding auf 1. Aber da haben wir auch wieder diese Schallplattenleute wirklich so echt bewiesen, dass sie echt keine Ahnung haben.
Aber das hast du ja schon selber als sozusagen Unternehmer gemacht.
Das war immer noch Also ich war da ja fest angestellt.
Also okay, das war alles noch innerhalb des Jobs. Okay, krass.
Das war alles.
Auch die ganzen anderen Modern Talking Heads war alles noch
als alles als angestellt. Ich habe da 10 Jahre gearbeitet. Wahnsinn, in der Hallerstraße. Okay. Ich dachte immer so, ja, ist ein guter Job, kriegst jeden Monat, da habe ich dann ganz gut verdient, auch schon so irgendwie 8.000 oder 10.000 Mark. Und dachte, ey, das ist ganz gut.
Aber dafür, dass du Welthits gemacht hast, ist es ja wenig.
Ja, aber so klar habe ich da, ich war nicht so klar aufgestellt. Damals wollte ich echt nur Erfolg haben. Ja, ich hätte das auch umsonst gemacht, die ersten Nummer Einsen. Also ich hatte in meinem Kopf immer nur, ich wollte einmal da, weißt du, es gab so damals diese Top 50 waren das, aus denen ist dann Top 75, Top 100 geworden. Und die hingen ja bei mir in meinem Büro da immer. Und der Traum war einfach einmal da. Ja, ich habe die alle gesehen. Dann kam Drafi Deutscher und alle diese Musiker, die kamen ja alle da bei mir ins Büro. Und da hast du eben so einen Traum, da einmal auf dieser Eins, da wäre mir alles scheißegal. Ich glaube, da hätte ich sogar Geld für gezahlt, da zu sein. Und da denkst du da nicht so dran. Aber dann, klar, ich bin damals, die haben mich dann rausgeschmissen. Da war der Grund in dem Verlag nach 10 Jahren, weil ich mit meinem Ferrari immer die Einfahrt versperrt habe, ja.
Wirklich?
Ja, also das war der Hauptgrund. Und der Hintergrund war, dass Warner hatte damals dann den Verlag gekauft und die wollten nicht, dass ein Musikverlag eigene Nummern macht, also produziert. Das war ja, wir waren Musikverlag. Musikverlag soll ja keine Nummern produzieren, selber herstellen. Das soll die Schallplattenfirma. Und wir waren damals, ich alleine quasi, war erfolgreicher als die ganze andere Firma, die Plattenfirma, die dafür zu. Und dann sagt so ein Konzern natürlich von oben, Leute, das geht nicht. Die Schallplattenfirma muss das machen und der Musikverlag muss das machen. Und dann war ich irgendwie so ein Querulant, der da so zwischenlag.
Aber du hast noch mega viel Kohle gebracht. Also ich meine, man schmeißt doch nicht seinen besten Mann eigentlich raus, sozusagen.
Tja, das ist Logik, was du da sagst. Aber in dieser Industrie ist es vieles unlogisch.
Und also das war ja für dich ein Geschenk. Dann warst du allein, dann warst du raus. Und
ja, aber erstmal habe ich gedacht, oh Gott. Ja, weil so war da ja immer so, ach ja, da ich hatte meine Sekretärin, ich hatte meinen Kaffee, Okay. Alle waren nett. Das war so, war eine schöne, also war eigentlich eine ganz schöne, Ellie hieß die, es war so eine bisschen korpulentere Sekretärin, die hat mich auch mal abgeküsst und so. Und die hat mich lieb gehabt, das war so ein ganz schönes Gefühl.
Okay. Und dann hast du aber, als du raus warst, dann hast du jetzt irgendwie, was war dein erster Move, was hast du als erstes neues Ding
dann
gemacht?
Nee, ich habe dann irgendwie neuen, ich hatte dann ja zwischendurch dann auch noch CC Catch da am Laufen, also das war eben auch so, Frau Müller kam irgendwann mal ins Studio und sagte, mach einen Star aus mir. Dann hatte ich da so die Ideen, alle Nummern, die zu schlecht waren für Modern Talking, kann sie ja singen. Das hat auch funktioniert. Ja, die war erfolgreichste Sängerin im ganzen Europa, tourt jetzt noch mit meinen Nummern in Russland. Und
was über Blue System war das auch?
Dann kam ja als wir uns dann getrennt haben, Thomas und ich, ist Thomas eben losgelaufen und wurde gefeiert. Und hat ganz Multimillionenverträge gekriegt. Und ich stand da irgendwie, und ich weiß noch damals beim CEO von Areola stand ich da und sagte, ja, was ist das jetzt mit mir? Ich habe das alles gemacht, ich habe alles produziert, ich habe alles komponiert, ich habe alles getextet, ich bin der Macher hier. Aber Thomas war damals so das Bild und die wollten lieber das Bild als den Macher. Und aber die haben mir dann so einen kleinen Vertrag gegeben. Und der ging dann über Blue System. War immer noch im Verhältnis zu heute, war das alles noch viel Geld so, ne? Und ja, und dann habe ich so mit Blue System gemacht, habe ich so geguckt, warte mal, ich habe bei Yuma Heart, Yuma Soul habe ich gequietscht, ne? Also musste ja gar nicht, ich habe gedacht, ich muss was anderes machen. Und deshalb habe ich dann damals dann so gegrunzt, ja. Okay. Die dachten, ey, du brauchst einen Wiedererkennungswert. Und du hast immer den, also mach jetzt. Da haben die Leute erstmal ganz komisch geguckt und so. Und manche mochten das auch nicht, aber manche sind da total drauf abgefahren. Also zum Beispiel die Russen fanden das mega, ja. Und viele auch in Deutschland. Also ich war ja damals dann in der DDR immer am Touren da. Da Magdeburg und ich weiß nicht, wie da Dresden, Leipzig. Das war mega. Das. Und ich hatte gleich, aber als erste Nummer, da war mir das Grunzen noch nicht klar, da habe ich einen Bossa Nova gemacht. Das hieß Sorry Little Sarah und alle haben mich für geisteskrank erklärt. Aber es war dann Platz 13 in Charts und damals hat man mit Platz 13 150.000 Platten verkauft. Und ich weiß noch damals, ich habe mit CC Catch mal irgendwie so die fünfte oder sechste Single gemacht und habe 120.000 Platten verkauft. Da sagte der Chef noch zu mir, sag mal, 120.000, so dolle ist das aber auch nicht. Heutzutage wärst du mir 120.000 ein halbes Jahr auf Nummer 1. Ja. Okay. Das hat sich eben geändert, das muss man ganz klar sagen.
Ganz kurze Unterbrechung, Hinweis auf Teads, T-E-A-D-S, eine Firma aus Frankreich, die man kennen sollte, wenn man sich insbesondere für Videowerbung interessiert. Die haben nämlich das Thema Outstream-Videowerbung erfunden, muss man wirklich sagen. Und Outstream heißt halt nicht innerhalb eines bestehenden Streams, wo man erstmal eine Videowerbung abwarten muss, bis das echte Video losgeht oder wo man unterbrochen wird im Video und gestört wird von der Werbung, sondern die Werbung läuft auf einer ganz normalen Publisher-Seite, wo es um textlichen Content geht und dann wird sozusagen, man hat die Chance, sich das anzuschauen oder halt nicht. Man kann es auch überscrollen, aber die Kollegen sagen, dass viel mehr Leute dort ihre Videos gucken und die Verweildauer höher sei als auf anderen Videoplattformen. Die arbeiten publisherseitig mit allen großen Namen zusammen in Europa, in Deutschland zum Beispiel Spiegel, Axel Springer, Burda und so weiter und kaufen dort sozusagen ihr Inventar ein. Haben also nicht wie ihre Wettbewerber, wie YouTube oder wie Facebook, eine eigene Plattform, sondern kaufen sich das halt dort ein, wo sie brand safe und hochwertig Leute erreichen können. Sie erreichen damit Milliarden von Views mittlerweile und haben halt eine hohe Aufmerksamkeit. Es ist Videowerbung, es ist was vollkommen Neues. Die Firma ist allerdings schon eine ganze Weile unterwegs, also jetzt nicht gestern gegründet, sondern schon ein großer Laden. Und natürlich kann man die Kollegen von Teads auch auf dem OMR-Festival am 7. und 8. Mai treffen. Dort gibt es eine Masterclass, in der Teads vorträgt und es gibt ein Side-Event von Teads und die Kollegen schwirren da über das Festival. Also meldet euch bei Teads. Und dann, sag mal, so biografisch, dann war da sozusagen der Bruch, du bist raus aus der Firma in der Haller Straße, sozusagen dem Verlag. Und dann, was war dann, hast du überlegt, was mache ich jetzt als nächstes? Wie ging dann in dein Berufsleben quasi weiter?
Ja, mein Berufsleben ging dann erstmal so weiter, dass ich erstmal angefangen habe, Tourneen zu spielen. Also 6 Wochen Russland.
Also da, mit deinen Hits, die du sozusagen, mit den alten Hits auch
ja, aber gerade mit Blue System. Ja, die Standard, ja. Ich habe da in riesen Stadien gespielt. Also ich habe in Moskau zum Beispiel gespielt. 12 Mal hintereinander, immer einmal um 16 Uhr und einmal um 20 Uhr, jedes Mal vor 30.000 Leuten. Ne? Dann hattest du am Tag 60.000 und das dann 6 Mal. Das war.
Wie bist du in Russland so groß geworden? Einfach über Radiorotation dort oder wie kam das?
Keine Ahnung, die Leute fanden mich irgendwie gut. Also die fanden natürlich erstmal Modern Talking gut und als der eine sich dann so irgendwie, dann haben wir uns getrennt. Und dann kam ich mit den ersten Nummern so um die Kurve und das fanden die irgendwie, dieses harte Macho-Ding fanden die irgendwie gut. Und da hätte ich, glaube ich, bis jetzt immer auftreten können. Okay. Ich war ja vor 2 Wochen in Moskau und habe mich gewundert, also wie diese alten Nummern, die hier quasi fast keiner mehr kennt, die sind da wahnsinnig angekommen.
Ja. Okay. Und dann, also das heißt, dann hast du eine Weile selber als Künstler wieder
Sachen. Ja, ich habe dann Blue System gemacht, ich habe dann andere Künstler immer produziert, ne? Und dann irgendwann kriegte ich dann natürlich, weil dann kam das zweite Standbein, da kriegte ich vom CEO von RTL, Gerhard Zeiler, einen Anruf und das war dann irgendwie so, was war das, 2001 oder irgend sowas oder 2002, ob ich nicht in so einer Fernsehsendung mitmachen wollen würde, ja. Und es wird da sowas geben und so. Und da ich immer eine große Fresse hätte und eigentlich immer die Wahrheit sagen würde, so einen bräuchten sie. Und habe ich mir das angehört, was ich da so machen sollte. Und das fand ich natürlich geil. Und dann habe ich das auch ein bisschen umgekrempelt. Und weil es gab das nirgendwo auf dem Planeten zum Beispiel, dass die Top 10 zusammen eine Nummer singen. Und das war eben damals meine Idee da. Und dann habe ich gesagt, komm, die singen jetzt We Have a Dream. Ja. Und das eben, da hat keiner dran geglaubt. Also wenn du jetzt das Cover sehen würdest, das war so wie hier wieder an der Wand, weißt du, nur blau und sonst nichts. Das haben die eben mal kurz, weil keiner dran geglaubt hatte. Und wie das eben immer so ist, keine Sau hat dran geglaubt. Und dann haben wir, glaube ich, in 2 Tagen über 1 Million CDs verkauft.
Aber ja. Für dich war jetzt, sagen wir mal, wirtschaftlich betrachtet, für dich als Unternehmer oder ne, war das Fernsehen wahrscheinlich viel, viel mächtiger im Nachhinein als die Musik, oder?
ja, was heißt mächtiger? Es war natürlich insofern, früher hattest du als Künstler ja immer das Riesenproblem, du musst ja irgendwie so eine Nummer bekannt machen. Und früher war das ja alles nicht mit YouTube und den ganzen Krempel, gab's ja nicht. Also brauchtest du ja Fernsehen, um diese Nummer irgendwie ans Publikum zu bringen. Und damit warst du natürlich jetzt, hatte ich quasi so das, diese, dass man da eben mit den Leuten saufen gehen muss, damit man eine Fernsehsendung bekommt oder ich weiß nicht, was machen musste. Ja.
Kannst du alles schön überspringen?
Das konnte man schön überspringen. Und die haben das gar nicht abgerafft, ja, dass das so eine wahnsinnige Geschichte ist.
Mittlerweile bist du ja sozusagen das Gesicht bei RTL und man hat das Gefühl, du bist sozusagen halb der Sender. Das ist dir auch klar. Also, dass man, ist, dass du sitzt auf einmal so ein Fernsehsender, hängt ja auch ein bisschen von dir ab jetzt mittlerweile, oder?
Und du von ihm? Nein, das glaube ich, also man darf das nicht übertreiben, aber ich hatte damals gesagt, hier, als We Have a Dream rauskommt, habe ich gesagt, ey, verdammt nochmal, mach doch eine eigene Schallplattenfirma auf, warum gebt ihr die ganzen Profis weg? Ja. Ja. Und so, und die, oder, ich meine, du sagst ja immer, die Logik war, das lief ja wahnsinnig, die erste Staffel, ne? Aber in der dritten Staffel wollten die mich eigentlich rausschmeißen.
Wirklich?
Ja, weil du ja immer so von Logik und so redest. Weil ich war denen zu unangenehm.
Ich meine, du bist ja generell provokant. Also ich meine, du sagst ja auch relativ harte Sachen, schon jeher.
Ja, aber denen eben auch. Also ich kann nicht, weil die haben sich in Querulanten eingekauft. Ja, und dachten nun privat ist der irgendwie anders. Aber ich sage eben auch, ich meine, auch wenn der Chef da steht, sage ich meine Meinung. Ja, ich sag nicht, du bist ein Vollpfosten, das nicht, aber ich sag meine Meinung, ich sag, das ist scheiße, was ihr da macht, ja, und oder lasst uns das bitte so machen. Und das hat mich Jahre, fast ein Jahrzehnt gekostet, die wirklich dazu zu überzeugen, dass man, sage ich mal, es gab früher mal eine Musikredaktion, ne? Da saßen dann irgendwelche Leute drin, die wirklich, ich keine Ahnung, ja, ich meine, die hatten vielleicht einen Plattenspieler oder ich sage, aber sonst weiß ich nicht. Ja, und die haben dann immer Folgendes gemacht, du musst ja, da sind Künstler, also da sind junge Kandidaten und denen musst du dann ja Titel zuordnen, ja. Und dann haben die irgendwie, meinetwegen, da stand eine Frau und dann haben die gedacht, ach, jetzt sage ich mal irgendwie Fix You von, ich weiß nicht was, finde ich gut, ja, oder irgendeine Nummer, die sie ist gerade privat, ja, das kann die ja mal singen. Aber so, ich meine, ich habe mal gesagt, seid ihr blöde oder so? Ich meine, hört euch die Stimme an und dann musst du doch hören, zu dieser Stimme passt der und der Song. Das ist ja, sag ich mal, die Aufgabe eines Producers. Das können die aber nicht. Die sitzen da irgendwie, gucken auf irgendeine Liste. Ach, die Nummer gefällt mir gut, lass den immer singen. Und das war natürlich ein Desaster immer. Und ich habe dann immer gesagt, ey Leute, verdammte Scheiße, lass mich das doch machen. Ich will, das hat aber, wie gesagt, also diese Logik, die du immer glaubst, die gibt's da nicht. Okay. Das ist dann so eingeteilt, da gibt's eine Musikredaktion und da gibt's dann irgendwie, ist ein Gehörloser und ein Spinner. Und ja, und das hat lange, lange Zeit auch alle möglichen anderen Sachen, ja.
Aber du hast ja einige der Teilnehmer, dann, die nachher das gewonnen hatten oder da weit nach vorne gekommen, hast du ja auch produziert. Den hast du dann auch, ich glaube, mit einigen bist du bis heute befreundet oder mit Pietro Lombardi, glaube ich, machst du immer Sachen zusammen zum Beispiel, ne?
Ja, Pietro sitzt ja jetzt bei mir in der Jury.
Ja, genau.
Und ja, aber auch, ich meine, ich war mit dir zum Beispiel hier, wenn ich diese Mark Medlock liegt da unten, das war lustig, ja. Oder auch gerade den Schallplattenfirmen dann immer zu zeigen, dass sie keine Ahnung haben, macht mir eben Spaß, weil also als eine Beatrice Egli da saß und da gesungen hat, hatte die Schallplattenfirma gesagt, das ist der letzte Mist, ja. Und nachher hat sie gewonnen und dann hat die Schallplattenfirma gesagt, haben wir gleich gesagt, ja. Und das habe ich natürlich in meinem Leben schätzungsweise 80.000 Mal erlebt, dass sie es immer hinterher wissen, aber nie zu der Zeit vorher, ja. Die Leute haben einfach nicht dieses Gespür, zu erkennen, ob irgendwas fliegen kann oder nicht.
Das ist dein uniques Talent eigentlich, kann man schon so sagen, ne?
Ja.
Und das hat dich jetzt ja nun auch, sagen wir mal, sehr, sehr wohlhabend gemacht. Was ist denn so für dich das Entscheidendste wirtschaftlich gewesen? Also die Erlöse, die RTL dir bezahlt oder die Erlöse aus deiner Musik, was war für dich wichtiger? Oder was ist mehr?
Also über sowas mache ich mir ehrlich gesagt, ich glaube, wenn man irgendwo auf einem Gebiet echt gut ist, ne, dann kommt die Kohle, da braucht man sich keine Sorgen zu machen, das kommt von selber. Wenn du gut bist, bezahlt dich da irgendjemand für. Es gibt irgendwelche Bekloppten, die fahren immer im Kreis rum, ja, können das besonders schnell und verdienen da eine halbe Milliarde mit, ja, Hamilton und Vettel und wie die heißen, alle nette Menschen, ja. Aber die können, das Einzige, was sie können, ist im Kreis fahren, ganz, ganz schnell. Und da gibt's da Geld für. Wenn du einen Ball aus 10 Meter oder 20 Meter Entfernung in den Korb wirfst, ja, gibst da Multimillionen für.
Also
so ist das. Und wenn du da einfach triffst, da glaube ich nicht, dass der Nowitzki oder wie die alle heißen, ja, oder die großen Amerikaner, dass die sich, wenn die da so werfen, oh, ich habe jetzt gerade wieder 10 Millionen Dollar gewonnen, da denkst du nicht dran. Du willst einfach, weißt du, die haben alle, diese Leidenschaft muss da sein.
Aber ja, du bist ja schon auch so, wenn man das so wahrnimmt, dass du sehr clevere Sachen immer wieder machst, also auch so Kooperationen eingehst. Und man hat das Gefühl, dass du verhältst dich schon kaufmännisch sehr geschickt bei
allen. Nee, das ist Quatsch. Das ist, ich mache alles da aus dem Bauch raus, oder Nase oder wie auch immer man. Und dann, wenn man einfach Recht behält, verdient man da ein bisschen Geld mit. Aber wenn ich clever gewesen wäre.
Ein bisschen Geld ist gut. Also ich meine, das ist ja, zumindest das Manager-Magazin hat gesagt, du bist jetzt auf Platz 164 der reichsten Deutschen.
Ach Quatsch, 635.
Entschuldigung, fuck. Ja, ich hab's falsch gemerkt.
Ja, aber es ist alles Quatsch.
Ist Quatsch.
Ja, das ist, mir geht's gut. Aber ich sag mal so, ich hatte letzte Woche gerade ein Gespräch mit meinem Anwälten und so. Wenn ich wirtschaftlich alles richtig gemacht hätte oder nur annähernd, ja, also eigener Musikverlag vielleicht ein Label, eine Schallplattenfirma, ja, dann hätte ich jetzt das Zehnfache an Kohle. Ich meine, ich habe damals, Thomas und ich, wir haben 2% gekriegt. Ne? Ja. Und die mussten wir uns teilen, also jeder 1%, und im Ausland eine Reduzierung auf 50%, also ein 0,5%. Ja. So ein Typ wie Capital Bra, der verdient heute 90, also das 90-fache von dem, was wir damals gekriegt haben. Aber es war eben, ist es jetzt eben auch eine andere Zeit, ja. Weil du brauchst ja die Schallplattenfirmen nicht. Du brauchst die maximal noch zum Vertrieb, und auch das du machst einen Song hier heute, ich hau mir einen Song, stell den ins Netz, red da irgendwie mit Spotify, dass sie einen da reinstellen in irgendeine Liste, und wenn du einen Hit hast, Capital Bra auch, ich meine, das Sherry Lady hat das Cover eben alles schnell selber gemacht in einer halben Stunde am Laptop. Das ist ja alles nicht mehr so wie früher, ja.
Aber
wirtschaftlich war eigentlich alles scheiße, was ich gemacht habe.
Aber sagen wir mal, das Fernsehen ist, finde ich, noch viel auffälliger, weil wenn man sich anguckt, da gibt es ja eine Bilanz zu RTL, verdient irgendwie jedes Jahr Milliarden als Unternehmen. Als Unternehmen, RTL? Milliarden.
Also, der Umsatz.
Nee, auch Ergebnis.
Ja, ein bisschen mehr als eine, ne? Oder also, drei oder
RTL
so.
RTL Deutschland nee. Vielleicht.
Ja, genau.
RTL 1, insgesamt, also Milliarden Ergebnis so. Da ist jetzt schon relativ viel, würde ich mal sagen, auch die Sendungen, die du machst, was du dem Sender gibst. Und dann habe ich bei Wikipedia gelesen, dass die dir angeblich pro Staffel 1,2 Millionen bezahlen. Pro Staffel. Da dachte ich mir, wow, das ist ja schlecht verhandelt, wenn das stimmen sollte.
Ja, aber das ist ja so in der Art ist das so.
Wirklich? Ja, aber du siehst ja auch da eine Diskrepanz zwischen dem, was du da reintust eigentlich, und dem, was da hinten rauskommt.
Ja, das ist ja immer so gewesen. Aber die Frage ist ja, macht man es wegen dem Geld oder macht man das jetzt?
Also ich frage nur. Also
ja, oder macht man das, weil es Spaß macht? Natürlich hätte ich vor x Jahren sagen können, entweder ihr gebt mir das und das oder ich mach's nicht mehr. Oder wie Simon Cowell meinetwegen, ich mache jetzt meine eigenen Formate und so, aber... Also dieses Geld verdienen das führt ja ins Absurde, ja. Ich meine, ich wohne hier schön, ist ja alles okay, wenn ich jetzt, sag ich mal, klar, man denkt sich manchmal, ich hätte jetzt vielleicht das 50-fache an Geld, wenn ich alles richtig gemacht hätte, aber ist ja so auch okay.
Ja, man auf hohem Niveau, wollte ich gerade sagen.
Ja, nee, man soll ja auch nicht unverschämt sein, man soll auch das ist alles gut so, wie es ist.
Aber ich meine, du bist ja trotzdem auch irgendwie immer weiter dabei, ganz vorne, jetzt machst du Instagram seit neuestem, jetzt hast du irgendwie schon über 1 Million Follower vor, seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr ungefähr angefangen bei Instagram, einfach, war das so... Wie kam es dazu? Jetzt war ja auch wahrscheinlich, man würde meinen, da hat er sich jetzt überlegt, Mensch, guck mal, alle sind da jetzt unterwegs, man macht heutzutage Musikhits über Instagram, mache ich auch mal mit. Oder wie kam es?
Nee, aber das war genauso, also ich mache eben ab und zu Blödsinn. Und irgendwie komischerweise kommt da, also das ist immer so die Nase irgendwie. Wir standen da auf einer Finca am 16. Juni oder irgend so ein Käse und hatten Langeweile. Ich habe da eine Fotosession gemacht und irgendjemand sagte, warum gehst du nicht zu Instagram? Und de facto hatte er mich aber da schon irgendwie, hatte er ein Bild 3 oder 4 oder 5 Monate vorher da einfach hingestellt. Ich wusste aber gar nicht irgendwie, das hatte ich am Rande so, aber da habe ich gedacht, immer Instagram, was soll die Scheiße, brauche ich nicht, ja. Und dann kamen die ganzen, und dann standen wir da und so. Und dann habe ich gesagt, ja, so jetzt fange ich, wie geht das? Und dann hat meine Stylistin da in der Pause gesagt, komm, stell dich da jetzt hin, sag irgendwas. Ich mache jetzt ein Video davon und dann stellen wir das mal rein. Ja, gut. Und dann haben wir das reingestellt. Und ich dachte jetzt kommst du, ey, was willst du denn hier auf Instagram? Und ich hatte Pietro noch angerufen und hatte gesagt, Mensch, ich hatte noch zu Pietro gesagt, weiß ich ganz genau, wenn ich, jetzt stell dir mal vor, ich habe in einem Jahr keine 50.000 und ganze Deutschland, die lachen alle. Und weil diese älteren Leute wie Gottschalk oder selbst eine Helene Fischer, die haben ja nicht so viele, es gibt ja, die haben ja ganz wenig so gerade. Und die hatten mir dann auch alle gesagt, ja, ältere Leute und Instagram, das geht gar nicht, ja. Und ja, und dann saßen wir da und dann hatte ich ein T-Shirt angezogen und bla 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 und kam ich wieder zurück und so und dachte so, na, und haben wir so 500 oder hat sich da jemand drauf gemeldet? Und wir waren dann innerhalb von ein paar Stunden bei 120.000 Follower, ja. Und dann dachte ich, oh Gott, was haben die jetzt geschrieben? Und dann stand da nur, du bist der Geilste, du bist der Tollste, du bist der, und dann immer so, wow, und wer hat das denn geschrieben? Und dann auf einmal die waren dann auf einmal 17, 19, also überhaupt nicht so meine Zielgruppe, ja. Und da dachte ich, und da habe ich dann gedacht, das ist ja genau das, was mir eigentlich so ein bisschen fehlt bei DSDS, die sind schon so ein bisschen älter. Ja. Und dadurch würde ich ja, also ich hätte niemals gedacht, dass das so positiv ist. Und dann habe ich auch so ein Video einfach, ich hatte mal irgendwann bei RTL angeboten, so Dieters Tagesschau. Und das habe ich dann einfach so fallen lassen. Und ja, und auf einmal kam dann, du hast ja immer sofort nach einer Sekunde schon Feedback, ja. Und da kam, ey, geil, geil und so. Und okay, jetzt mache ich das. Ab dem Tag habe ich dann Dieters Tagesschau gemacht. Ja.
Läuft.
Und dann läuft das wie der Wahn jetzt, ne?
Und das, okay, und jetzt.
Aber das hätte ich nicht gedacht. Aber vor allen Dingen, ich meine, wenn du eben guckst, also ich kann das, ich habe ja so einen Business-Account oder so, ich kann ja genau sehen, wo die sitzen, wie alt die sind.
Du nutzt es ja auch, du machst jetzt deine Werbung auch für deine Tournee, also wenn man dir folgt, ne, dann genau. Stories machst du jetzt irgendwie, also irgendwo hast du ja schon die Logik, die ist ja auch nicht so kompliziert zu erkennen, Musik oder Tickets verkaufen kann man
ja, aber deshalb habe ich nicht mehr mit Instagram
angefangen, ja, okay,
weil ich habe deshalb mit Instagram angefangen, um irgendwie mal so einen Kontakt oder ein Feedback von den Fans zu bekommen, was die gut finden, was die schlecht finden, wie die das sehen, wie die jenes sehen, also das war für mich wahnsinnig interessant. Ich hätte ja damals niemals gedacht, dass ich mehr als 100.000 oder so. Also ich habe damals gesagt, in einem Jahr vielleicht, dass ich so 50.000 vielleicht schaffen kann. Ne? Ja. Aber dass ich jetzt, also ich weiß nicht, heute oder morgen bei 1,2 Millionen, ja. Das hätte ich niemals gedacht, auch dass das so gut ankommt. Weil ich hatte wirklich so Erlebnisse, ich war da ja auf Mallorca und dann kommt da so ein 18-, 19-jähriges Mädel, sieht aus wie ein Topmodel, ja, dass du... Und dann, oh, ey, krass, voll krass, wir feiern Dieters Tagesschau, wir finden das so geil. Und ich war, wie jetzt? Also, weißt du, weil die Leute, weißt du, die sagen nicht, ey, geil bei DSDS, geil bei Supertalent, geil, dass du irgendwie die und die Nummer komponiert hast, ja, sondern ich finde Dieters Tagesschau voll krass, wir feiern dich alle. Ich sag, was, die feiern mich alle? Also, da habe ich auf einmal so viel positives Feedback auf dieses Instagram-Ding gekriegt, wie noch nie vorher für irgendwas anderes. Ja, also noch nie hat mich irgendeiner gefeiert, meinen, dass ich habe jetzt seit 22 Nummer 1, kein Mensch auf diesem Planeten hat das, ja. Und keiner hat mal gesagt, oh ey, Alter, 20 Nummer 1 oder von mir aus 10 oder für, keiner, ich kenne niemanden, der jetzt Kapi macht mir ja, der hat jetzt ja wirklich 12, ne. Das sind zwar so ein bisschen andere Nummer 1, finde ich, aber trotzdem hat er 12 Dinger. Vielleicht ist er wirklich derjenige, der mich mal schlagen wird und ich gönne ihm das von ganzem Herzen. Aber früher hätte das nie wieder irgendjemand geschafft. Der an diesem, jetzt ist ja alles nur noch Spotify. Es gibt nichts mehr physisch, es gibt keine Downloads mehr fast. Es gibt, ist ja nur noch Spotify.
Ist eigentlich eure Zusammenarbeit jetzt, also du und Capital Bra, ist das irgendwie also bewusst inszeniert worden?
Ja, auch nicht, ja, das war genauso ein Zufallsding wie Insta und wie diese ganzen, du siehst ja eigentlich in meinem Leben sind immer nur Zufälle. Ich würde das gerne jetzt verkaufen, als ich habe mir da alle tierische Gedanken gemacht. Bei Kapi war es so, ich habe einfach gesagt, ich kenne ziemlich viele Rapper, aber nicht diese, die da oben, also nicht jetzt Kollege. Nein, ich meine jetzt auch die deutsche Elite oder so. Ich kenne nur die kleine Rapper, sag ich mal. Ja, und ich weiß nicht, die sind vielleicht nicht, also Erfolg, nicht so welche, die so viel Erfolg haben. Ja. Und die rappen natürlich immer, ich habe einen Maybach, ich habe dies, ich habe jenes. Und da habe ich gesagt, Mensch, Ich kenne keinen Rapper, habe ich gesagt, der in Maybach fährt. Das haben ihm irgendwelche, morgens ist er aufgestanden und irgendwelche Leute haben ihm erzählt, du, der Bullen, der lästert da über dich ab und pipapo und so. Da ist er durch die Decke, ja. Und weil ich hatte in einem Satz, also der Kontext, ich hatte in einem Satz gesagt, ich glaube nicht, dass die Nummern von Capital Bra in 35 Jahren noch laufen. Und danach kam dann dieser andere Satz und daraus haben die dann irgendwie so eine Menge gemacht. Und dadurch fühlte er sich angesprochen, was mir total, das wollte ich überhaupt nicht. Null, zero, ja. Und da habe ich ihn dann angerufen, habe gesagt, du, es tut mir echt leid, ich habe dich da doch nicht mit gemeint. Ich habe nicht Kollega und Shindy und Bushido oder solche Leute. Ich weiß, wenn sie haben Kohle, dass sie, bei denen läuft's, die spielen vor Riesenhallen, die haben Erfolg ohne Ende. Ja, natürlich haben die tolle Autos und verdienen viel Geld, ja, gerade weil die natürlich Geschäftsmodelle haben, von denen wir früher nur geträumt hätten, ja. Früher warst du abhängig von einer Schallplattenfirma, bist du da rein, dann haben die dich klein gemacht, noch kleiner und haben dir dann gesagt, wir behalten 99% und du Penner kannst 1% bekommen, das war so. Und heutzutage hat sich das alles gedreht. Jetzt sagen die, ey, pass auf, wir kriegen 90% und ihr Penner kriegt 10. Das hat sich völlig geändert. Ja, das ist genauso, als wenn jetzt einer im Wald, sage ich mal, du kniest dich hin und das Pferd reitet auf dich. Ja? Das alles hat sich, also auf den Kopf alles, ja.
Und dann hat aber Capital Bra gesagt, dann lass was doch machen, oder hast du
noch... gar nichts hat er gesagt. Ich wir haben es aber verstanden. Ach so, okay, sagt er, ja. So hast du es gemeint? Ich sage, ja, genau so habe ich das gemeint. Mensch, du bist super erfolgreich, finde ich geil. Ja, Alter, okay, dann ist ja gut. Ne? Ja. Und das war es dann irgendwie, das war das erste Gespräch. Und dann habe ich ihm irgendwann geschrieben, er ist ja auch bei Instagram, ja. Und habe ich ihm geschrieben, ja, du, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Warum nicht? Und so. Also, und wir kannten uns ja nur am Telefon, aber wir haben natürlich echt viele Gemeinsamkeiten, ja. Also seine Songs werden im Radio ja auch gedisst. Viele sagen, es ist alles scheiße, was er macht, ja. Das war bei mir ja genauso. Ich meine, in den letzten 35 Jahren, alle Radiostationen haben mich gedisst, keiner spielt mich, ja. Also, frag mal Radio Hamburg, waren die letzte Nummer oder NDR oder wie die alle hießen. Ich hatte, guck mal, damals mit ihrer Lena, es war so lustig, Lena kam ja vom NDR, die hatte 2200 Plays in der Woche und ich hatte die Nummer 1 in den Charts und hatte 6. Ja, das nennt man eine öffentlich-rechtliche faire, die haben ja eigentlich einen Auftrag, ja, deshalb kriegen die ja ihr GEZ, da möchte ich auch mal was zu sagen. Viele Leute lese ich immer, ja, ihr mit euren Gebühren und so, RTL, ProSieben, Sat.1, wir kriegen keine Gebühren. Ja, nur die Öffentlich-Rechtlichen, die ziehen sich diese 8 Milliarden GEZ rein und RTL muss abends einfach Werbung machen, sonst können wir die Sendung nicht produzieren. Ja, das verstehen die Leute nicht. Die Leute denken immer, die GEZ zahlen sie für alle Sender. Es ist aber nicht so, ja. So, komme ich wieder zu Kappi. Habe ihm dann geschrieben, willst du nicht mal irgendwas machen oder so? Und die Bild-Zeitung hatte natürlich in der Zwischenzeit von unserem Beef damit gekriegt, der schon gar kein Beef mehr war. Und die haben ihn dann, glaube ich, so gefragt, ja, hier, mach doch mal Brasaludi oder Cherry Lady oder so. Und dann hat Kappi gesagt, Cherry Lady würde ich doch niemals machen. Und dann habe ich ihn dann gefragt, warum machst du das denn nicht? Ist doch geil irgendwie, ja. Ja. Und ja, und einen Tag später ruft er mich dann an und so und spielt mir das vor, ist fertig, ja. Und ich so, boah, alter Schwede, ja. Da hatte ich Gänsehaut. Ich dachte, das ist ja genau auf dem Punkt. Also, wie ist geil, ja. Wie er das gesungen hatte. Alle Leute können mich erschlagen, ist mir ganz egal. Ich habe gedacht, boah, das ist wirklich geil. Und dann hatte ich angerufen bei der Schallplatte, wann wollt ihr das denn veröffentlichen und so. Und dann haben die ja irgendwie, dann ging das wieder so wie Schallplattenfirmen im Sinn. Ja, erstmal kommen jetzt noch 2 Singles und am 27. Mai oder Anfang Juni veröffentlichen wir das dann so, versuchen wir dann, ob das dann irgendwie geht. Und da habe ich Kappi angerufen, lange Zeit und so, ne? Ja, ja, Bruder. Und dann auf einmal hat er über den nächsten Tag das Video gemacht und dann, er sagte, du, am Freitag kommt das raus. Also er hatte Mittwoch das aufgenommen, Donnerstag das Video gemacht nachts, Freitag kam es raus. Also in meiner ganzen 35 Jahre Musik, weil er sagt, und das ist eben, das finde ich so geil heute, er sagt, was sie da machen müssen. Die haben überhaupt kein Mitspracherecht, nix, ja. Das ist natürlich, das hätte ich mir früher auch gewünscht, ja. Dann glaube ich, würde ich hier im goldenen Schloss wohnen mit Diamanten, als wer weiß was. Also, ja, das war eine Zusammenarbeit. Also ich stehe ja unheimlich drauf auf Machen. Und im Kappi, also der überlegt nicht lange, der haut das Ding einfach raus. Dem gefiel das in dem Moment, der war im Studio, der hat das gesungen, auf einmal fand er das geil. Und Dann hat er gesagt, ja, ich bringe es übermorgen raus. Ja, das
und ist das cool. Ist das für euch kommerziell auch cool, dass das so groß ist? Oder ist es mehr jetzt auch wieder Anerkennung und ihr habt da eine geile Sache gemacht, die viele hören, aber bringt euch das was, so wirtschaftlich gefragt?
Naja, da ihm da die Bänder gehören und ihm alles gehört. Also ich bin nur der Erfinder, ja, sage ich mal. Und ich habe gerade mal meine Fans hier auf Follower, die haben, die schreiben dann so, ja, was kriegt ihr für einen Stream? 1 Euro? Und rechnen sie, also wir haben 14 Millionen Streams jetzt. Denken die also, 14 Millionen Euro kriege ich, ja. Ich habe, die bittere Wahrheit ist, dass ich für 1 Million Euro 400 Euro kriege.
Also für 1 Million Streams?
Für 1 Million Streams gibt es 400 Euro als Texter und Komponist. Das heißt also, bei 10 Millionen habe ich doch die stolze Nummer von 4.000 Euro. Also ich kann jetzt sagen, ich habe glatt 5.000 Euro verdient. Da zieht die GEMA natürlich erstmal ihr Ding ab. Also das heißt nochmal, ich habe dann netto 4.000, da geht die Steuer runter. Also ich habe glatte 2 Mill jetzt verdient. Das ist doch was.
Aber für Kapital ist ja auch nicht so viel fetter dann.
Naja, das 80-fache, ne? Das 10- bis 12-fache, weil es ist sein Maß, da ihm gehört ja alles.
Aber lass sagen, 2.000 dann mal 10 sind 20.000. Das ist ja auch für Nummer 1 dann eigentlich wenig Geld.
Ja, aber die Künstler heute natürlich
machen
die mit Live-Kohle und mit anderen Sachen, mit Alben vielleicht ein bisschen noch. Aber das Live-Geschäft ist eben das. Also ich war darauf vorbereitet, weil ich hatte mal gelesen, auch Helene Fischer hatte mal irgendwie 35 Millionen Streams. Und da hatte der Komponist dann irgendwie auch geschrieben, er hat da 1.600 Euro gekriegt. Also mit den Streams, das sollte man nicht so richtig überbewerten.
Und du bist jetzt aber auch noch demnächst wieder auf Tournee. Also hast du dich auch entschieden, ich gehe nochmal auf Tournee.
Ja, das war ein bisschen anders. Also ich habe jetzt ja Instagram.
Ja.
Und bei Instagram kam dann jeden Tag, ja, du bist in Moskau, du bist dort, du bist hier, du bist in Südamerika. Warum spielst du nie in Deutschland? Ja. Und irgendwann gingen mir da mal die Argumente aus. Und ich habe gesagt, okay, pass auf, ich organisiere jetzt ein riesen Open-Air-Konzert und in Berlin. Alle begeistert. Das ging dann auch schnell. Ich habe einen Freund von mir angerufen, dem gehört diese DEAG. Professor Schwenko. Und können wir das machen? Jupp, machen wir. Dann hat er sich, ich habe gesagt, lass uns das irgendwie so einen Samstag machen und so. Und dann kam die Ankündigung vom Konzert. Es waren 10.000 Dinger und ich bin 10.000 Karten. Ich bin echt in die Knie gegangen. Ich habe gedacht, das kriegen wir niemals voll. Habe ich ihm auch gesagt, also wie bei Instagram. Und nach 48 Stunden waren 10.000 Karten weg. Und ich hatte den Fans ja versprochen auch, dass jeder eine Karte kriegt. Und da ging schon wieder das Gepöbel los. Ja, jetzt kriegen wir keine Karte. Und vor allen Dingen noch was Schlimmeres ging los. Der Schwarzmarkt ging los. Und da haben Leute schon angeboten, 3-4 Tage, nachdem das ausverkauft war, die Karte für 1.450
wow.
Euro.
Wow, okay.
Und da habe ich gedacht, ey, das hätte sich ja gesteigert bis in ich weiß nicht wohin. Da habe ich gesagt, ich hab dann die DEAG angerufen. Ich sagte, ich habe den Leuten versprochen, A1, sie kriegen eine Karte und auch natürlich für einen vernünftigen Preis. Und ich lasse doch jetzt die Leute nicht so abziehen. So, und dann haben wir gesagt, ja, ich habe gesagt, ich habe auch nicht so viel Zeit. Lass uns, Deutschlandkarte ist hier. Das muss sein, Heimspiel, Hamburg. Was ist immer, wir müssen eins machen im Ruhrgebiet, Dortmund. Berlin machen wir nochmal, ja, damit die Letzten da in Berlin auch noch ihre Karten kriegen. Dann machen wir Leipzig, muss irgendwas für den Osten machen, ist ja ganz klar. Mannheim, München, so. Dann kam natürlich Österreich, Schweiz. Und ich mache also dann auch noch Zürich und in Wien.
Aber immer die größten Hallen, ne? Also Hamburg, Magdeburg, alles, also die größten Hallen.
Ja, immer nur die größten Hallen. Ne?
Und aber auch, kriegst du alle voll?
Keine Ahnung. Wer weiß das so genau? Ist natürlich noch, also guck mal, in Wien zum Beispiel spiele ich ja am 6. Dezember. Ist natürlich noch so ein bisschen her. Aber also was verrückt ist, ich hatte am meisten Angst vor Berlin eigentlich. Ne? Also auch beim ersten Mal. Und Berlin geht völlig durch die Decke. Jetzt auch das zweite Konzert. Also sind schon wieder ein paar tausend Karten weg innerhalb der letzten 3-4 Tage.
Und dann hast du es ganz clever gemacht. Also sogar die Bild-Zeitung macht das jetzt auch mit dir zusammen bei Bild Plus. Da gibt es so einen Deal, dass man, wenn man Bild
das
Plus...
Das habe ich nicht... Also weiß ich nicht, ob das clever war.
Also scheint zumindest so zu sein. Also
nee, das hat der Veranstalter gemacht. Ich hätte es nicht gemacht.
Okay.
Weil die Leute fühlten sich so, die mussten erstmal die Zeitung kaufen, um so ein Chiffre zu haben. Dann mussten die Bild Plus abonnieren und dann irgendwie, glaube ich, noch einen dreifachen Salto und ein Gedicht auswendig lernen. Nee, das ist jetzt gesponnen, aber die mussten alle möglichen Firlefanz machen. Und um dann an so eine Karte zu kommen, weiß ich nicht. Also da haben sich auf jeden Fall bei mir einige beschwert. Und ich habe dann aber nur geschrieben, komm jetzt zwei Tage später, es kommt bei myticket.de und es kommt natürlich bei Eventim. Da kriegt ihr alle eure Karten ganz normal. Und dann braucht ihr auch keine Abos zu lösen und so weiter und so fort. Ja, und jetzt gucke ich, das sind natürlich mal so irgendwie so schlapp 100.000 Karten jetzt, ja, die man verkaufen muss. Das ist natürlich wieder ein anderer Schnack. Aber meine Oma hat damals immer zu mir gesagt, wenn es dem Esel zu gut geht, dann geht er aufs Eis, ja. Und ist eine wahnsinnige Herausforderung und ist schon ein bisschen kribbelig.
Und du spielst deine alten Hits, also du spielst dann auch von Modern Talking, Blue System, DSDS-Songs, also alles durch.
Alles durch. Also alle eben, also meine 22 Nummer Einsen.
Das ist schon ein Abend voll.
Und klar, das ist ein Abend locker voll. Dann natürlich auch ein paar Nummer Einsen natürlich vom Blue System, die waren nicht Nummer Eins, da waren nur die Alben Nummer Eins, aber das wollen die Leute von mir hören. Ich werde auch eine Schlagerecke machen. So mit Beatrice Egli, die war ja mit Mein Herz Nummer Eins. Dann irgendwie eine Nummer von Andrea Berg, eine Nummer von DJ Ötzi und sowas. So also 10 Minuten mal ein bisschen Krachschlager mache ich auch. Und viele schreiben mir immer, ja, live, machst du, ja, natürlich mache ich live. Ja, das wird auch nicht, ich meine, ich kann nicht wie Yvonne Katterfeld für dich singen und ich kann nicht wie Chris Norman mit Night Lady singen und ich kann auch nicht Yuma Hachima Soul wie Thomas Anders singen, das ist ganz klar. Ich kann das alles so singen, wie ich den Künstlern das damals vorgesungen habe und es ist natürlich immer schlechter irgendwie.
Aber ja, bringst du noch ein paar andere Stars dann mit, also kommen dann auch Capital Bra, sind die da mit dabei, also treten die mit auf oder sowas?
Machst du also
so?
Wenn die wollen, ja. Aber also ich würde jetzt nicht das Versprechen geben wollen, weil man weiß ja nie, ich meine, ich spiele nur auf Samstagen. Meistens haben die dann selber alle was zu tun. Und nachher kommen die nicht und nachher sind die Leute irgendwie sauer. Die Leute sollen schon in erster Linie natürlich kommen wegen mir. Und das mit den Gastauftritten, das wird sich irgendwann klären. Ich werde bestimmt ein paar Leute fragen. Aber wenn die dann nicht kommen, dann also ich will da nicht irgendwie jetzt was versprechen, was ich nachher nicht halten kann.
Ganz kurze Unterbrechung nochmal, ein Hinweis auf Work Genius. Eine Hamburger Firma, mittlerweile sogar mit Büro in New York, die ganz groß ist beim Thema Freelancer. Also wer kennt es nicht, man sucht Freelancer für alle möglichen Arten und Zusammenarbeiten, Kooperationen und hat dann irgendwie Probleme, jemanden zu finden, der passend ist, den man erstmal finden muss, rausselektieren muss aus der großen Masse an möglicherweise Angeboten. Work Genius vereinfacht einem all das. Dort sind 300.000 Freelancer-Profile eingetragen, hinterlegt und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz werden sie durchforstet und sehr effizient werden Projekte sozusagen bestückt, vorgeschlagen, rausselektiert, wer wo genau helfen kann. Firmen wie About You, wie Spryker, wie Lidl arbeiten mit Work Genius schon zusammen. Wir selber setzen das sogar auch ein. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das nächste Mal an Freelancer denkt und irgendwie Freelancer benötigt, denkt auch an Work Genius. Geht über die Plattform, probiert es aus. Schreibt den Kollegen eine Mail an omr@workgenius.com und lasst euch mehr erklären. omr@workgenius.com, da gibt es dann wahrscheinlich mit hoher Effizienz und hoher Einfachheit den nächsten Freelancer für alle möglichen digitalen Themen. Außerdem sind die Kollegen natürlich auch bei uns am Festival mit einem Stand vertreten. Am 7. und 8. Mai kann man Work Genius bei uns treffen. Sag mal ein paar Worte, weil wir gerade darüber sprachen, Bild-Zeitung. Ist ja für dich irgendwie, du bist da regelmäßig drin seit Jahrzehnten, du bist für die ja Content, der auch wertvoll ist. Dafür geben die dir kein Geld, logischerweise, aber da macht ihr gemeinsame Aktionen. Gibt es da eine große Nähe, generell so Boulevardmedien? Ist das für dich irgendwas, was du aktiv oder passiert auch alles passiv?
Da mache ich gar nichts. Also ich versuche da mich zu drücken, wo es nur irgendwie geht. Aber jeden Tag fast kommt irgendwie eine Anfrage. Also willst du nicht da was zu sagen und willst du nicht hier was zu sagen? Und ich sage eigentlich immer, ich sage da nichts zu. Wie gesagt, diese Geschichte jetzt mit meiner Tour, das kam von meinem Veranstalter, weil ich ganz ehrlich bin, also meine Bild-Zeitung ist ja mein Instagram-Account und da kann ich ja veröffentlichen, so wie die Sachen wirklich sind.
Ist ganz praktisch, ne? Ist schon ganz geil, Instagram, ne?
Ja, weil ich kann den natürlich, das war ja auch ein Punkt, dass man den Leuten wirklich real sagen kann, so war die Geschichte wirklich und nicht wie das jetzt ja irgendwie, es wird ja alles verfälscht. Ja, es wird ja immer, irgendjemand geht da hin zur Bildzeitung, erzählt eine Geschichte. Ja, oder die ganzen, wenn du jetzt zum Kiosk gehst, werden da 20 Hefte liegen, wo eine Geschichte von mir drin ist. In der einen Geschichte steht, ich habe mich von Carina getrennt. In der anderen Geschichte steht, ich habe Carina geheiratet. In der anderen Geschichte steht, Carina ist hier gerade ausgezogen. In der vierten steht, Carina ist schwanger. Das ist immer gut. Das gibt richtig viel Kohle.
alles abmahnst.
Ja, die Abmahnung gibt nicht die Kohle, aber die Geldentschädigung gibt die Kohle. Ja. Okay. Und so Schwangerschreiben von einer Frau, die nicht schwanger ist, das gibt richtig Kohle. Also am meisten Kohle, ich habe meine Geschichte, wir waren, Carina und ich, lagen in einer Bucht. Und Carina war, wir waren beide nackt. Und das gibt richtig Kohle.
Also sechsstellig.
Ja.
Okay.
Und aber ganz locker, ja.
Okay.
Und also die sollen mich ruhig dann nochmal nackt abbilden, das ist immer ganz gut, denn sind meine nächsten 10 Jahre Urlaub immer finanziert. Das ist einfach eine Sauerei, weißt du, man klettert da über Felsen und wer weiß was, weil man da irgendwelche Ruhe haben will und da ist kein Mensch, ja, und dann klettern die Paparazzi, irgendwie kriegen die das dann da raus und dann schleichen die sich da an, warten da irgendwie so, wie so,
das ist. Machst du eigentlich dein Instagram jetzt komplett selber? Also
alles.
Wirklich alles, also du hast die ganze Plattform, alle Stories machen, schneiden, alles. Filter, der ganze
alles.
Kram.
Alles. Also ich mache jede Story allein, ich mache jeden Kommentar allein. Die Leute denken ja auch die ganze Zeit immer, ich habe ja Leute, die Kommentare schreiben. Schwachsinn. Also ich schreibe die Kommentare selber.
Aber es sind teilweise ein paar hundert Kommentare.
Ein paar tausend.
Ja,
also,
ja,
also ich habe gestern, glaube ich, 3.500 Kommentare geschrieben.
Wirklich?
Ja.
Wow.
Ja, du kannst, ich weiß nicht, hier gibt's da so ein Ding, da kannst du mal einstellen, wie viele Stunden ich bei Insta bin. Ja. Und im Moment sind das immer so 9 Stunden am Tag. Da fragen die Leute, ja, das ist krass, aber deshalb, ich kann natürlich keinen Fernsehen mehr gucken, ich kann keine Musik kaum noch hören, also ich opfer mich dafür Insta ziemlich auf.
Und aber du siehst den Hebel, du siehst, der Grund ist, dass du siehst, wie gut das funktioniert am Ende.
Nee, der Hebel ist, dass Insta von meiner Seite aus die Wahrheit wenigstens ist, ja, wenn leider passiert es natürlich jetzt häufiger, dass die Leute sich mich benutzen wollen als Promotion-Maschine, ja, dass sie jetzt also künstlich Beef, sage ich mal, erzeugen wollen, um irgendwie in die Medien zu kommen. Ja. Ja? Also dass mich da irgendwelche Leute da anpinkeln von der Seite, ja, um einfach so, weil die denken, ist wahrscheinlich das mit Capital Bra war abgesprochen oder was, hat so mega funktioniert. Mach genau, das ja. machen wir jetzt auch. Ja. Das nervt natürlich. Ja. Ja? Oder ich habe am Anfang auch mal dachte, das ist geil, ja, dann habe ich die Zeitschriften hier auseinandergenommen, habe ich vorgelesen, was die geschrieben haben, habe gesagt, alles, ne, aber dann und habe die Zeitung dann weggeschmissen, habe dann aber gemerkt, das ist ja sogar auch noch wieder Promo für sie.
Aber es könnte dir egal sein, ich meine, du hast jetzt finanziell, bist du gut drauf, also das brauchst du nicht, warum machst
also
du das?
Also aber für mich ist dieses Ding, also sage ich mal, Geschichten gerade zu rücken, die völlig falsch sind, das macht schon Sinn für mich, ja. Und das ist jetzt, ich hoffe ja, dass das weiterläuft. Und es ist natürlich auch eine gewisse Art, also ja, wenn da 1,2 Millionen Leute, sage ich mal, direkt erreichst, ja, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Das haben ja manche, ich meine, die Geistens im Fernsehen haben das ja noch nicht mal an Zuschauer. Ja, ja. Also oder die meisten Zeitschriften, die es gibt, haben ja gar nicht so viele, ja. Also nicht so viele Follower, sondern so überhaupt so viele Leser. Ja, ja. Deshalb, das ist ja schon, ich kann da jetzt so mein eigenes Ding machen. Und für mich ist das so mein kleiner Fernsehsender, da mache ich eben auch, keiner redet mir da rein. Und wenn ich eben mache hier, vor ein paar Tagen hatte ich so Bohlens Bio Beauty Palace oder so. Ja, das macht mir einfach Spaß, ja. Mir irgend so einen Quatsch ausdenken und so. Und, ja.
Guckst du dir andere Instagram-Leute an, amerikanische Musiker, deutsche, weiß nicht, Entertainment-Stars, wie die das machen und sagst du
mal. Ja, also die Zeit fehlt mir dann wirklich. Ich mache einfach.
Alles aus dem Bauch heraus.
Alles aus dem Bauch raus. Also wenn mir jetzt gleich irgendwie was einfällt, also ich habe ja jetzt für morgen noch nichts. Also irgendwas muss mir jetzt irgendwann heute noch einfallen. Ja.
Was machst du denn? das hast du ja noch mal ganz kurz ein bisschen.
Weil das Ding ist hier zum Beispiel mein Freund, ja, die haben damals, als ich mit Dieters Tagesschau angefangen habe, da haben die so gedacht, so also 30 Tage hält er das durch, also so jeden Tag, ne? Und jetzt bin ich, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, 200 Tage ist, aber ich meine, ich mache ja jeden Tag meine Dieters Tagesschau, ja. Und das ist schon, also manchmal liege ich da wirklich jetzt nachts und denke, oh Scheiße, ja, was mache ich denn jetzt morgen? Ja?
Wahnsinn, dass du dir das noch alles antust. Ich meine, es ist ja nicht mehr nötig in dem Sinne. Du könntest noch ein paar.
Ja, aber das ist so ein dieses Denken nicht nötig und so. Also setz dich doch zur Ruhe jetzt, nur weil man jetzt ausgesorgt hat oder so. Das Leben besteht doch nicht drin, dass man auf dem Stuhl sitzt und da vor sich hinschnarcht. Ja. Ja, meins jedenfalls nicht. Also mein Ziel war es nie, mit einer Yacht auf einer Insel zu liegen. Und ich finde Palmen nach 4 Wochen langweilig.
Okay, also das heißt, du bist getrieben, da was zu machen, auch ein bisschen dabei zu sein und zu gucken, was geht. Also das Leben richtig auszureizen sozusagen.
Ja, bisschen stimmt nicht an dem Satz, aber sonst stimmt alles, ja.
Und
es macht wahnsinnigen Spaß, was zu machen.
Machst du auch Investments? Ich meine, du hast jetzt ja eine Menge Kapital. Du könntest ja mit deinem Geld arbeiten, könntest dich an Firmen beteiligen oder sagen wir mal, all die Sachen, die du früher nicht konntest, selber einen Musikverlag gründen, könntest du alles machen. Also du könntest Startups, jeder redet über Startups, könntest dich auch bei ein paar einkaufen, mitspielen oder denen helfen mit deiner Reichweite, machst du nicht.
Doch. Ja? Also mal alle meine Assets verdienen mehr Geld als diese Firlefanz Musik oder so. Musik ist für mich Hobby jetzt und meine anderen Assets verdienen einfach richtig die Kohle.
Aber Assets sind dann was?
Immobilien.
Ah, okay.
Aktien.
Okay.
Was man so hat.
Okay. Also das heißt, du bist schon auch wirklich Investor. Also du kaufst dir.
Ja, also die 9 Stunden bin ich bei Instagram und 4-5 Stunden bin ich mit den Bankern am Gange.
Ach wirklich? Okay. Aber das heißt, du machst nur Aktien, machst nur reife Firmen, börsennotierte Firmen, keine Startups oder sowas.
Ja, also ich bin nicht so risikobereit. Also wenn jetzt jemand käme und würde mir eine Idee erzählen, aber das glaube ich nicht, also wo man es machen müsste, dann würde ich es vielleicht machen. Aber das zu erkennen, also einen Hit erkenne ich, glaube ich, ja. Aber wenn jetzt hier einer steht mit so einer App oder so und der wird mir sagen, ich weiß nicht, keine Ahnung, ja, ich weiß nicht, ob ich es erkennen würde, da bin ich ganz ehrlich. Also deshalb mache ich lieber, ich glaube, einfach eine BASF zu kaufen bei, sagen wir, um die 60 und du hast eine Rendite von, also durch die Ausschüttung von 4,7%, das macht irgendwie mehr Sinn als in irgendein komisches Startup da. Weil du musst bei Startups, glaube ich, ganz ehrlich, Gießkanne und, sag ich mal, 50 Dinger vielleicht machen und 2 gehen dann auf, wenn du Glück hast. Ja. Und das ist nicht so mein Ding. Da beteilige ich mich lieber an der Allianzversicherung oder an der BASF oder weiß der. Wirecard zum Beispiel wäre mir viel zu risky, ja.
Okay. Und sag mal, die Klamotten, du trägst gerade wieder Camp David seit Jahren im Fernsehen.
Ich trage immer.
Ja, genau. Ist dein Ding. Da bist du aber auch nicht beteiligt, zumindest nicht öffentlich.
Nee, ich bin nicht beteiligt. Die kamen am Strand, ich saß da so und dann haben die gesagt, ach, willst du nicht unsere Sachen anziehen? Und dann habe ich gesagt, ja, muss mir erstmal die Sachen zeigen. Und dann kamen die 2 Wochen später und dann war ich da immer noch am Strand. Dann haben die da diese T-Shirts da hingelegt und so. Und das ich fand das geil. Ja. Und die hatten damals 900 Euro Gewinn. Und waren so 3 Typen aus Berlin. Ja, total nett. Und daran hat sich nie was geändert. An den 900 Euro hat sich ein bisschen was geändert. Ja. Kann man ja im Handelsregister nachlesen. Ja, genau. Das ging dann so. Aber es ist einfach geil, weil ich zum Beispiel will, wenn ich sage, was meine Jeans, die klemmen mir so. Was hast du denn mit Jeans?
Close.
Aber das ist so eine Jeans, das kann ich eben nicht ab. Ja. Also das zweckt dann hier und das zweckt dann da. Und deshalb, guck mal, pass mal meine, zieh mal meine Jeans.
Das ist wie
Leggings. Das ist so geil, wenn die Leute wissen, was für eine geile Jeans wir machen, ja, würde jeder nur noch in unseren Jeans rumlaufen.
Aber unseren sagst du schon, aber die Firma, du machst alles aus Freundschaft oder die geben dir ein kleines...
Ich kriege natürlich alles, was ich will. Also wenn ich sage, ich möchte morgen eine goldene Jacke haben mit einem Pups da hinten drauf, dann...
Aber du bist doch Businessman genug zu sagen, Mensch Jungs, ihr habt eine riesen Firma aufgebaut mit mir als Kern...
Ja, ich kriege da so ein bisschen was für. Ja, aber ich bin ja nicht, also ich habe den Punkt verpasst, einfach zu sagen, Mensch, gib mir, sag ich mal, 10% der Firma oder so. Wenn ich das am Anfang gemacht hätte, hätten die das gemacht, aber dann war der berühmte Zug mal wieder abgefahren und ist aber auch, wie gesagt, das macht mich nicht fertig jetzt. Die sind nett, die sind lieb, wir haben Spaß zusammen, ich trage die Klamotten wirklich, also aus, nicht weil ich es muss, guck mal, ich bin zu Hause, ich kann hier anziehen, was ich will, du wirst mich niemals in irgendwas anderem sehen als in Camp David, weil das sind meine Sachen so. Die machen mir, was ich will, also die Jacken sind klasse, wie gesagt, die Hosen, ich fühle mich da so wohl, da habe ich nie dieses, weißt du, dass die Eier klemmen und so, diese Scheiße da. Da kann ich auch gut drin komponieren zum Beispiel. Ja, weil das muss alles so locker. Und das ist einfach schön. Ich würde auch nie für irgendwas Werbung machen, wo ich nämlich irgendwie einen Bezug zu habe oder was ich wirklich gut finde.
Also sagen wir mal, bezogen auf deine Prominenz oder Reichweite jetzt auch, machst du ja relativ wenig. Ich habe Roller gesehen, ne? Also Möbel. Und Brillen noch, so ein bisschen Edeloptics. Ne?
Ja, das ist ja hier von meinem Freund da.
Ja, ja,
der
genau,
sagt
genau.
mir ab und zu mal irgendwie, willst du nicht oder kannst du nicht oder so.
Ja.
Und die hatten ja ganz ursprünglich auch mal die Idee mit Instagram, das war ja gar nicht schlecht, mit Roller. Ich bin eben jemand, der sich tausendmal überlegt, irgendwie so teure Möbelstücke oder so. Das ist einfach nicht meins. Ich kaufe mir lieber viel öfter irgendwann was Neues und dann kaufe ich mir 2 Jahre später was anderes. Mal findet man das gut, mal findet man jenes gut und so, ja. Und ein paar Sachen von Roller, die habe ich einfach auch. Die finde ich eben gut. Im Garten stehen Strandkörbe da, die Stühle da, die im Studio stehen, sind von denen. Und hier kommt jetzt irgendwie über nächste Woche, wenn er das irgendwann mal hinkriegt, diese unbequemen, beschissenen Dinger, die zwar ganz stylisch sind, die müssen weg. Hier kommt eine schöne Sitzecke hin von Roller. Und,
aber du kriegst wahrscheinlich noch mehr Anfragen, sagst das meiste ab dann?
Das meiste passt nicht. Hm. Ja, zum Beispiel, ich sollte für goldene Kondome, nein, das ist Quatsch. Es gibt natürlich manchmal so Sachen irgendwie, wo man denkt, irgendwie das, also, oder auch, ich habe ja viele Kinder auch, die auf mich stehen, ja. Also das, zum Beispiel mein Instagram, Durchschnittsalter ist über 28. Ja, ich habe ganz viele 15, 16, 17, 18-Jährige, da habe ich auch eine gewisse Verantwortung. Und deshalb würde ich jetzt irgendwie für irgendwas, was nicht wirklich okay ist, auch keine Werbung machen. Ja.
Aber das heißt, das ist interessant, dann Verantwortung ist für dich schon ein Thema. Also weil man dir ab und zu vorwirft, dass du da in der TV-Show Leute zu hart anpackst und so. Oder
ja, das ist wirklich Geschmackssache, finde ich. Ja. Ich meine, wer ist da richtig? Derjenige, der ganz nett zu denen ist, falsche Hoffnungen erweckt, und den sagt, du schaffst das schon irgendwann, üb mal noch 10 Jahre, ne? Und dann schaffst du das. Der glaubt ihm das, übt wirklich 10 Jahre und ist dann Hartz IV für sein Lebensende. Ist das gut? Oder der Bohlen, der sagt, ey, du wirst das niemals schaffen, du Flasche, ja. Hör auf mit dem Scheiß, ja. Und der Typ, ja, geht raus, sagt, ich höre auf mit Musik, macht eine App und ist dann Multimillionär. Was ist besser?
Ja, okay.
Nein, aber ich meine nur ganz ehrlich, also, und weißt du, zu mir waren vielleicht, also gut, ich bin zu viel alte Schule. Früher in der Branche, das war so hart. Die Schallplattenchefs haben dir quasi ins Gesicht geschissen auf Deutsch. Du hast keinen Termin gekriegt. Die haben dich behandelt wie Dreck. Ja, und heute ist ja alles so, ja, weil so alle dürfen, alle, wir müssen super behandelt, politisch korrekt muss alles sein, aber hinter den Kulissen ist nichts politisch korrekt, das ist ein Stechen und wer weiß was, die Leute gönnen dir das Schwarze unter den Nägeln nicht, das ist die Wahrheit und nicht dieses, ja, und ich bin eben ein ehrlicher Mensch. Und ich will den Leuten nichts vormachen. Das Geschäft ist eisenhart. Und wenn sie, sag ich mal, mit einem Spruch von Dieter Bohlen nicht klarkommen, wie sollen die denn damit klarkommen, wenn dann später steht in der Bild-Zeitung, du bist das letzte Arschloch oder wer weiß was, ja. Ich muss mir das seit 35 Jahren geben, dass er überall irgendwie steht, der hat seine Nummer nicht komponiert, produziert hat, der auch nicht singen kann, der nicht, ich bin sowieso ein Arschloch, ich weiß nicht was. Seit 35 Jahren. Damals, als das losging mit Modern Talking, haben alle Journalisten geschrieben, das ist Wegwerfmusik, das ist der größte Trash, das ist Scheiße. Mittlerweile sind die Nummern Evergreens. Ja, alles das, was früher mal da war mit mir, wo die ganze Journalie geschrieben hat, ich war da so, wir sind Helden, 27 Echos und den Arsch haben sie den vergoldet. Das ist die Musik, der war, wo sind die denn alle? Oder damals mit den 80ern, die mit mir alle da angefangen sind. Wo? Das ist alles, die sich da, nix, die sind alle weg, wo immer, wenn die Presse so geschrieben hat, das ist das Größte und auf allen Titelseiten und wer weiß, und wir waren immer, ich war der Volldepp, der da mit seiner Trashmusik, aber wenn du jetzt nach Südamerika fährst, da läuft immer noch, oder nach Singapur, oder wer weiß was, da läuft Cherry Cherry Lady und nix von Wir sind Helden. Oder wer auch immer. Von diesen ganzen gefeierten deutschen Gruppen, ja, da läuft im Ausland läuft nix, da laufen keine toten Hosen, da laufen gar nichts, ja, oder ich weiß nicht was, ja. Ich habe jetzt überhaupt auch eine Null gegen Campino, toten Hosen, mega geil, ja. Nicht, dass du mich missverstehst, aber die Leute haben immer diese Kategorien, wir haben alles nur Scheiße gemacht damals und nur die Scheiße, die läuft jetzt. Die Russen denken, Cherry Cherry Lady ist ein russisches Volkslied. In Singapur denken die, ich weiß nicht was, ja. Auf jeden Fall läuft überall die Musik. Und mein Ex-Kollege Thomas Anders tingelt durch die ganze Welt, verdient sich auch den Arsch da Gold, ja, weil er überall da irgendwie meine alten Titel da singt, ja.
Hast du dann noch irgendwie so sag mal, Pläne für dich? Also du merkst ja wahrscheinlich auch, Fernsehen ist ein bisschen rückläufig, die Quoten generell im Fernsehen, da kann sich ja keiner
gegen dir vielleicht, bei mir nicht. Also unsere Quote geht dieses Jahr aller Wahrscheinlichkeit wieder weiter nach oben.
Aber dann sagen wir die Sehbeteiligung, die Menschen, die dann absolute Anzahl der Menschen, die dabei
sind. Auch nicht.
Auch nicht.
Also allgemein ist das richtig, was du sagst. Mhm. Aber das gilt für DSDS nicht. Aber auch da ist es eine Medienverfälschung zu sagen, ja, DSDS läuft ja nicht. Ja, das sind diese Fake News, die dann von irgendwelchen Leuten erfunden werden. Ich meine, wir haben 21 Mal, ja, über 20%. Ja, das heißt also so 4 Millionen plus dann noch die Wiederholungen. Das läuft wie Bolle. Wir sind DSDS, ist das erfolgreichste Castingformat im deutschen Fernsehen. Heidi Klum hat die Hälfte, Voice hat viel weniger. Ja, aber nach außen hin denken die Leute immer, oder das war genau das Gleiche. Der einfachste Fall ist immer, Stefan Raab hat in irgendeiner Sendung, als er mir mal wieder nicht gut gesonnen war, mal gesagt, Dieter Bohlen schreibt immer 3 Harmonien-Songs, immer die gleichen 3 Harmonien. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, glaube ich, irgendeine Nummer mit 3 Harmonien geschrieben. Aber alle haben das immer, Dieter Bohlen schreibt ja, alle Nummern haben 3 Harmonien, weil das klingt so geil. Ja. Ja. Das ist aber nicht wahr. Ja. Das ist einfach, und alle quatschen das danach, genauso wie alle mal nachquatschen, ja, DSDS, das läuft doch gar nicht mehr. Ja, es läuft nichts besser, wir sind besser als Voice, besser als Heidi Klum, besser als alles, ja. Also, aber das ist eben so, ja, da kann man nichts machen.
Warst du überrascht von Stefan Raab, dass der auf einmal gesagt hat, hör zu Jungs, das war's, ich bin weg, ich tauche hier irgendwo
mal. Nee, das hatte er mal angedeutet auch, dass er irgendwann mal eine Pause macht oder.
Sowas für dich vorstellbar?
Für mich?
Jetzt ja. Sagen, auch jetzt, Jungs, jetzt ist Schluss, das war's.
Klar, so mit 90 mache ich das. Na, ich habe da total Bock drauf. Also ich glaube auch, dass Stefan zu Hause sitzt und irgendwie, kann, vielleicht, gut, es gibt ja solche und solche Menschen. Wenn er so glücklich ist, wie er glücklich ist, ist das super. Ich würde nach einer Woche durchdrehen, ja.
Okay, das heißt, du brauchst neue Baustellen. Es werden welche neue
ja, ich mein, Spielplätze also, werden. Ja, vor allen Dingen, also diese Zufalls-, diese Überraschungsdinger, jetzt wie dieses Jahr mit Instagram, jetzt mit Kappi, die tolle Erfahrung, mal mit so einem tollen Rapper was zusammen zu machen. Macht total Spaß, total geil. Bin gespannt, was als nächstes kommt. Auch ein Kollege hatte jetzt irgendwie auch mal geschrieben oder so. Wir haben auch so den gleichen Humor, sage ich mal. Wer weiß, was da alles noch kommt, aber ich bin für alle totale Sachen offen. Ja, wenn morgen ein Klassiker kommt und sagt, wollen wir nicht klassische Musik zusammen machen, mache ich das.
Und dann deine Instagram-Leute, die Megane hast du die ja genannt, sowas denkst du dir auch alles einfach so aus Bock selber aus? Ist dann so irgendwie.
Ja, ich weiß nicht, wie du dir das ausdenken vorstellst. Das ist ja alles nur immer eine Sekunde, ja. Diese Idee ist doch nur, wenn ich immer sage, mega, mega, mega. Ist doch klar, dass du irgendwann mal sagst, ey, wir sind Meganer.
Ja, okay, also man muss halt dieses Machen und diese Kreativität, diesen Cocktail, der in dir drin ist, den hat ja nicht jeder in sich drin.
Nee, deshalb, also ich sag mal so, man ist erschüttert, wenn man so im Fernsehen ist, wie wenig kreativ alle Menschen sind. Das liegt aber auch daran, glaube ich, dass, weiß ich nicht, ich glaube ein bisschen daran, wie ich aufgewachsen bin, ja. Also es gab damals nicht so viele Ablenkungen. Man saß zu Hause, da wir in so einer einsamen Straße haben wir gewohnt, da waren auch keine Kinder und so. Und da musste ich mich so den ganzen Tag selber beschäftigen. Vielleicht kommt es daher. Und ich habe immer schon irgendwie, dann überlegt man sich irgendwas, baut sich irgendwie aus ein paar Stöckern ein Wigwam und denkt auf einmal, man ist Winnetou. Und so war mein ganzes Leben irgendwie.
Ja, unfassbar. Also ja, ich finde es sehr beeindruckend, sehr auch inspirierend vielleicht für viele, die es jetzt gehört haben oder die es demnächst hören werden.
Ja, vor allen Dingen, also ein Tipp habe ich allen. Also wenn die Leute alle sagen, das wird nichts und so, da darf man sich nicht vom Weg abbringen lassen. Ja, also alle haben bei mir immer zu jedem Zeitpunkt gesagt, mach es nicht und mach dies nicht, mach das nicht, mach jenes nicht. Dann gab es immer 600 Gründe, warum ich das nicht machen soll, wenn du darauf hörst. Und dann ist natürlich das andere, wenn du was machst, musst du immer darauf gefasst sein, dass das eigentlich keiner gut findet. Gerade wenn du große Sachen machst. Große Sachen finden eigentlich immer alle scheiße. Ja, das ist irgendwie, so die Masse lehnt das immer irgendwie ab, wenn du mit irgendwas Tollem um die Kurve kommst. Habe ich jedes Mal gesehen. Also jetzt zum Beispiel, guck mal, vor einer Woche kam Capital Bra raus mit Cherry Cherry Lady. Meine Leute, da haben fast alle Follower fast gesagt, das ist Kacke. Ja, jetzt eine Woche später, schon, sag ich mal, 50%, die es geil finden. Warte ich jetzt noch 3 Wochen, glaube ich, bin ich bei 80%, die es geil finden. Die Leute brauchen so. Also man kann nicht erwarten, dass du irgendwas zeigst den Leuten und dass die gleich jubeln. Das ist nicht so. Es gibt eigentlich, ich hatte noch nie in meinem Leben irgendwas, wo alle gesagt haben, geil. Sondern es ist immer so, die meisten sagen, scheiße und so.
Aber die Zahlen gehen ja schon um recht.
Ja, irgendwann hinterher. Zahlen kommen immer hinterher. Aber vorher, du stehst mit irgendwas da Ja, und alle Leute sagen erstmal, oh, scheiße, du, lass das. Machst du da das? Als ich hier gesagt habe, hier, ich will, komm, ich mache jetzt mal ein Konzert da, 10.000 Leute, da ist Carina da erstmal, die sind Bratpfannen die Bratkartoffeln aus der Pfanne gefallen. Ja. Bist du irre? Ja, was soll das? Und so. Also auch jetzt hier im Haus ist das nicht so, dass oder überlege ich jetzt gerade, ob ich nicht mal wieder ein Album machen soll. Das ist wirtschaftlich völlig Kacker, ja. Ich kann mit jedem Asset, also wenn ich mich mit die Zeit, die mich das kostet, das ist ein reines Hobby.
Also wenn du da Börsen.
Ja, wenn ich heute jetzt zwei komische Sachen kaufe, irgendwie in Amerika oder so, dann bringt das X-fache von dem.
Also
ja.
Komisch in Amerika heißt.
Unternehmensanleihen. Wollen nur eine Apple kaufen oder irgendwas, eine Firma kaufen, sage ich mal, wo ich glaube. Oh, hier guck mal, die Banken. Deutsche Bank.
Deutsche Bank ruft an.
Ja, ich habe ja zu allen Firmen, die auch dieses DB in ihrem, was ist das, Deutsche Bank, Dieter Bohlen, dann geht es aber ja auch weiter, Daimler-Benz und so. Ja.
Deutsche Bahn.
Also mit denen mache ich immer gerne was. Ja. Das denke ich, das ist so. Ich glaube so, ja,
das nein, kann
ich,
nicht wahr sein.
Doch, ich glaube auch so an komisches, weißt du, so, ich heiße ja Dieter Bohlen, DB, also wenn ich was mit der Deutschen Bank mache oder mit Daimler-Benz oder mit der Deutschen Bahn, ist das irgendwie gut. Das ist wie so Familie, ja. Die sehen das nicht so, aber ich sehe das.
Das ist unfassbar. Also monstergeiler Podcast. Ich bin total begeistert,
Dankeschön.
Was du so erzählst, wie du so drauf bist, ein bisschen hinter die Kulissen, ein bisschen über Business und deine Reise zu sprechen. Ich hoffe, du bleibst sozusagen der ganzen Medien- und Marketingwelt noch ein paar Jahre erhalten und machst dann noch ein paar ungewöhnliche Sachen. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich habe zu danken.
Sehr, sehr gerne. Bevor alles vorbei ist, kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben ein neues Projekt gestartet und tasten uns gerade etwas Neues heran, und zwar an die OMR Academy, also eine Online E-Learning Academy, die wir gemeinsam machen mit den Kollegen von Avado, einer Firma, die auf E-Learning spezialisiert ist. Wir sind das bislang nicht, aber wir wollen da selber ein bisschen mitspielen und haben jetzt sozusagen die omr-academy.de aus der Taufe gehoben. Man kann da aktuell zwei Dinge lernen. Man kann innerhalb von 10 Wochen mit 2 bis 3 Arbeitsstunden in der Woche sehr viel lernen über Facebook Advertising oder über Instagram Advertising. Also wenn man es irgendwie nicht schafft, zu uns zu kommen oder in einem unserer Seminare dabei zu sein, schaut euch mal die OMR Academy an. Es ist alles Early Days, aber man kann sozusagen von zu Hause aus bestimmte Sachen lernen und sicherlich, wenn es gut läuft, in Zukunft auch noch mehr. So, für alle, die bis hier durchgehalten haben, gibt es jetzt noch ein Special, ein besonderes Schmankerl quasi zum Schluss. Und zwar mein Freund Howard Lerman. Alle, die uns bei OMR schon länger beobachten, wissen, Howard Lerman ist der Gründer von Yext, einer Nasdaq-notierten Marketing-Technologiefirma aus New York. Riesending, über 1 Milliarde wert an der Börse. Howard war zuletzt bei OMR, war schon bei mir im Podcast. Ich habe ihn letzten Sommer in New York besucht. Er hat mir da mega viel geholfen, Leute kennenzulernen. Wir hatten einen super Abend zusammen und wir sind so ein bisschen Freunde geworden und haben uns jetzt noch ein Feature ausgedacht, das ganz was Besonderes ist. Und zwar wollen wir jetzt gemeinsam Leute aus New York nach Hamburg bringen, zu OMR, und haben da Wahnsinnsnamen im Flugzeug. Und die Story dazu kommt jetzt. Welcome, Howard.
Wie geht's?
I knew you would do that. I knew exactly you would say that.
Well, I do like to speak German like a 6 or 7 year old. So anytime I get the opportunity to show off those skills, I will certainly do it, Philip.
Okay. Well, what happened the past weeks? I heard you moved to Miami Beach from New York City. You left New York.
Well, I haven't totally left New York. We have over 800 people in New York, and we're growing like crazy, hiring hundreds more people there. We're also opening an office in Miami Beach where we intend to hire 100 people. And around the world, Yext is growing so fast. The need for brand-verified answers in search platforms is ubiquitous. And so we've actually just, Philip, announced plans to hire 200 people in Germany.
Whoa. That's super huge. 200 people in Germany alone.
That's exactly right. So for many of you that are listening to this podcast, we are hiring. Please go to our job site. We want to hear from you.
Yeah, I can only recommend that. Yext is an extremely interesting company. And plus Howard and the management team, I mean, that's really like, I mean, we met a couple times and I had such a good time together. If it's only half as much fun to work for the company, it's quite a ride.
Well, wir sind nur ein bisschen verrückt, nur ein bisschen.
For instance, last summer when I came to like spend a couple of weeks in New York, you helped me out building my network there. We had an unforgettable night with Yoko. Remember Yoko?
Yoko is the man. You know, it's funny, down here in Miami Beach, there's many, many Germans, and all of them know Yoko. Many of them know you too, Philip.
No, I know that's a different level. I mean, he's like nationally huge. He's a TV star, right?
Of course.
Well, we had a great night together, and afterwards we had this one idea that I want to tell my listeners about. And the idea was that we sat together and like we're thinking like, how can we do something special together? How can we like bring your network and OMR together? And the result is a plane ride, correct?
Let's do it. It is a plane ride.
We're bringing a couple of people from New York that are doing exciting things in media and in marketing in New York over directly on a private plane from New York to Hamburg. Who's on the plane, Howard?
Well, gosh, I mean, we've got a few people lined up. One of them is John Steinberg. He's the founder of Cheddar. Cheddar's really growing super fast in the United States, and it's a business news network that has a bunch of innovative new formats. They sit every day at the Wall Street Journal. They've got their finger on the pulse for business news everywhere, and it's really exciting to be bringing John over. One other guy I'll mention is Dave Itzbitsky. He's the chief evangelist for Amazon Alexa. Now, Amazon Alexa is in the United States become very, very large, and I know they've have a growing presence in Germany as well. Voice speakers are changing the world. There's so much information out in the world, and what better way to engage with your computer than the most natural way possible, voice? And it's just so amazing that we've been able to line up such a heavy hitter, the chief evangelist for all of Amazon Alexa, to be coming to this conference together. I'm really excited about it, Philip.
And then one other person that I think you hooked me up with is Matt Lieber, who is the founder of Gimlet.
Yeah. Yep. Gimlet is really neat, and Matt Lieber is really cool. And then, you know, we've got Jeff Cohen coming from Microsoft, the head of brand studio there for Microsoft Advertising. So, you know, what we've looked to do is get some of these amazing, cool people from New York, from the United States, and that are interested in having a global presence and coming to Germany and seeing all of you rock stars there.
Also, somebody that I want to mention who's also on the plane is Michael Rothman. He's the founder of Fatherly, a website like a brand dedicated to men, to parents, to dads. And he's like changing the world in terms of content, and he's like really like establishing a whole new content idea on the web, something that's never existed before. Really interesting guy. Did we miss somebody?
Well, you know, I think we're still going to bring some more people with special guests to be announced. You'll have to stay tuned for who those are going to be. But what really is becoming the case is OMR is not just a German conference, but I believe is rapidly becoming a global conference. Look, in the United States, there is no conference like OMR. It's funny, we're bigger, but it's more fragmented. And to have a single place that brings everybody in this industry together for a few days to share ideas is something that's attractive not just to Germans, but for global citizens around the world. And we want to do our part to show up for this annual pilgrimage by bringing some amazing people from the United States.
Oh, well, that is so nice. I couldn't be more thankful. You listeners, you realize it's a co-op thing we're doing here. The Yext team, Howard, and us at OMR, we're bringing like New York City over to Hamburg. So if you care about media and marketing, you want to meet like the latest people, the most like interesting movers and shakers of the industries, Howard and his team are bringing them over. Thank you so much to you guys at Yext.
You're welcome. I can't wait to see you soon, Philip.
There's only one guy missing, and that's my friend Mason Plumlee.
Well, you know, he's in the playoffs. I think he would come. Mason is a player for the NBA, the National Basketball Association.
The Denver Nuggets.
The Nuggets. And they're in the playoffs, so, you know.
Yeah, I know.
Next year, you'll have to move the conference a little bit later to be after the NBA playoffs to accommodate all of our NBA friends.
I can't wait to have you guys here. We have, like found a couple of friends from us that are like just moving back from LA to Berlin, and they're like huge fans of the US media and marketing scene, and they'll be like, you know, being your touch points, will be like taking care of you, whatever you want to do here. So it's quite a New York experience for you guys in Hamburg. We're so much looking forward to having you. To those of you who have questions about this whole thing, who want to meet some of the people on the plane, who want to meet Howard or like Yext, let me know. We'll make that possible.
Alles möglich.
Alles möglich. Okay. Thank you very much. And
all right.
Beste Grüße nach Miami Beach.
All right. Bis bald.
All right. Hau rein.